Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen heute remote zur Folge Nummer 286. Und lieber Philipp, heute haben wir nicht unsere Tipps mitgebracht, sondern die unserer Community. Und Philipp, sag uns doch mal, warum sollten denn die Hörer heute dranbleiben?
Wir haben wieder spannende Themen mit dabei, Marcel. Ich glaube, wir haben noch nie in einer Folge über so viele Aktien gesprochen wie heute. Also ich glaube, es wird eine lange Nacht und deswegen nehmen wir heute auch remote auf zum Freitag, ja, damit wir ausgeschlafen sind. Es ist Freitag, der 25. April, 20.04 Uhr. Und ich, Marcel, möchte mit dir über etwas sprechen, was eigentlich zu simpel ist, nämlich LNG. Ich bin gespannt, was du davon hältst mit meiner Idee. Dann haben wir eine Frage aus der Community erhalten über die Investment-Tools, ja, welche wir nutzen. Und Marcel, ich nehme es schon mal vorweg, das wichtigste Investment-Tool, was wir nutzen, ist unsere Community, weil ihr uns tatsächlich so viel schreibt mit Investment-Ideen. Und deswegen werden wir euch heute mit dieser Folge ja einfach mal auch rein Wein einschenken. Wir werden es euch zeigen, was wir denn so kriegen von euch und auch mit den Begründungen, damit jeder hier heute etwas Tolles mitnehmen kann. Und dann müssen wir über etwas sprechen, Marcel, was ja ganz oft im Moment diskutiert wird. Sollte man den US-Anteil reduzieren? Wir feiern einen schönen Geburtstag doch und wir müssen tatsächlich, und du weißt es selber, Marcel, ich bin kein SPD-Wähler, werde es auch nie und bin auch kein Freund der SPD. Nichtsdestotrotz müssen wir über Meinungsfreiheit einmal kurz sprechen beim Top und Flop der Woche. Wir sprechen darüber, was es Neues in unserem Depot gibt. Ich kann sagen, ich habe eine neue Position eröffnet und ich höre mich immer wieder sagen, ach, jetzt ist endlich mal genug mit den Aktien in meinem Depot und ich steuere schon wieder auf die 40 zu. Aber Marcel, ich werde bald 40 Jahre alt, also in ein paar Jahren. Und ich sag mal so, ich habe die 40 in meinem Depot schneller erreicht als in Jahren. Dann kommen wir natürlich zu den 12 Investmentideen und da gibt es auch immer noch unsere persönliche Investmentidee der Woche. Jetzt, Marcel, frage ich aber dich, wieso, weshalb und warum sollten denn die Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer auf allen Kanälen weltweit und an den TV-Geräten zu Hause jetzt unbedingt dranbleiben?
Ja, natürlich, die Quartalssaison ist eröffnet und im vollen Gange und da möchte ich natürlich drei aus meiner Sicht Highlights mitbringen, auch wenn es natürlich nicht alle sind. Es wird ein Deal geben, den ich recht spannend finde, den ich euch hier nicht vorenthalten möchte und mit dem ich auch gerne über dich reden möchte. Dann gab es eine spannende Community-Frage und zwar, wie wir zu einem Autokonzern stehen. Es gibt einen Tenbacker der Woche diese Woche wieder. Außerdem habe ich einen Top in Deutschland gefunden und werde auf einen Flop eingehen, der natürlich eine Strafe bekommen hat. Darüber sollten wir vielleicht auch mal kurz sprechen. Ansonsten, Philipp, würde ich sagen, werden wir nicht lange warten und starten.
Marcel, du weißt es und die Community weiß es natürlich auch. Unser Partner der heutigen Folge ist XTB. Und XTB ist in der Sache richtig cool, nämlich, dass sie kostenlos, aber nicht umsonst auch schon Chart-Analyse-Tools zur Verfügung stellen. Und das war ja schon eine Frage, auch über die wir nachher sprechen, welche Investment-Tools nutzt ihr? Und da ist XTB natürlich auch mit seiner X-Station ganz vorne mit dabei. Und XTB, und wir haben uns was Tolles überlegt, nämlich, wir wollen Mehrwert schaffen, kostenlos, aber nicht umsonst. Und es gibt einen Link in den Shownotes, Marcel, da kann man sich kostenlos bei XTB registrieren für die X-Station. Ja, also man muss kein Geld einzahlen, nichts. Und wenn man das gemacht hat, dann könnt ihr uns eine Info schicken, zum Beispiel an info@modernvalueinvesting.de mit dieser Bestätigungs-E-Mail. Also einfach zack, weiterleiten. Dann haben wir nämlich auch schon eure E-Mail und dann kontaktieren wir euch, weil dann kommt ihr nämlich kostenlos, aber nicht umsonst für eine gewisse Zeit in unsere WhatsApp-Gruppe. Und wer Lust darauf hat, es einfach mal auszuprobieren, also XTB, die X-Station und unsere WhatsApp-Gruppe und das alles kostenlos, aber nicht umsonst, der schaut sich jetzt mal die Shownotes an, weil da gibt es den Link und dann sehen wir uns bestimmt auch schon morgen in der WhatsApp-Gruppe. Marcel, wir freuen uns und ich freue mich total, dass du hier jetzt ein Unternehmen mitgebracht hast, das ja den Namen ihres Unternehmens, also Amphenol und Kenner oder Insider wissen, es gibt den sogenannten Amphenol-Stecker. Ich persönlich wusste nicht, dass dieser Stecker so heißt, aber wir haben ja auch vor 2 Wochen schon in diesem Podcast gelernt, wie diese gelben Schwämmchen heißen, die in jedem Haushalt sind. Also ihr wisst es, ihr merkt es, es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Nämlich, meine Damen und Herren, das war der Bunzel. Und jetzt kommen wir zum Erfinder des Amphenol-Steckers, nämlich dem Unternehmen Amphenol. Marcel, wie schaut's dort aus?
Ja, also ich möchte ganz kurz noch ein Lob an XTB mal noch aus dem Praktischen heraus, denn jeder, der auch noch nicht so viel mit Chart-Tools und so gearbeitet hat, der kann sich hier einfach schön ausprobieren. Das ist wirklich praktisch, man kann einfach da so ein paar Tools einfach mal testen und was es eigentlich bedeutet und wie das überhaupt funktioniert. Das vielleicht nochmal als kleiner Hinweis zu unserem Werbepartner, weil es eben doch so einfach geht.
Und kommen wir zu Amphenol. Ganz kurz noch, wer nämlich als Podcast-Hörerin oder Hörer jetzt mit dabei ist, kann sich auch mal den Link in den Shownotes anschauen und dann kommt ihr nämlich auf unseren YouTube-Kanal. Wir werden jetzt nämlich live bei den Quartalszahlen hier XTB, die X-Station, nutzen für Marcells Chart-Analysen. Und Marcel, ich renne jetzt nicht aus dem Bild, ich mache nur das Licht an im Zimmer, damit wir nachher nicht hier im Dunkeln sitzen, aber ich höre dich auf den Kopfhörern, bitte.
Ja, also Amphenol, du hast es schon angesprochen, ein Unternehmen, welches ja nicht, also eigentlich wegen des Hauptproduktes so heißt am Ende des Tages, aber mittlerweile sind sie natürlich viel, viel mehr. Ja, also alles, was Steckverbindungen sind und man glaubt gar nicht, wie viel man davon braucht weltweit für sämtliche Dinge, vom Flughäfen bis zur Verteidigung, Rüstung, weil es ja auch Themen sind, die gerade nach wie vor spannend sind, aber auch ganz klassische Fluggeschichten, natürlich auch Raumfahrt, ne? Und das sind alles Themen, die da natürlich mit reinspielen. Und ja, Philipp, charttechnisch würde ich schon mal vorwegnehmen, weil es auch gerade zu sehen ist, die Aktie nach den Quartalszahlen, auf die ich gleich nochmal komme, ist ausgebrochen, hat richtig Fahrt aufgenommen und ist so am Allzeithoch, ich habe sie mal einmal eingezeichnet, erstmal kurzzeitig natürlich gestoppt, da kam eine kurze Gewinnmitnahme am Tag drauf, ging es dann schon wieder bullig nach oben und im Moment ist die Aktie auch wieder positiv am Testen der Allzeithochs und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Insofern, weil natürlich der langfristige Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Trotzdem melde ich hier mit so Vorsicht. Es kann auch sein, dass hier natürlich erstmal nochmal die Bären kommen und diese Lücke, diesen Ausbruch schließen und diesen Ausbruch nochmal bestätigen. Kann passieren, wäre in der klassischen Volatilität der Aktie jetzt keine Seltenheit. Insgesamt muss man sagen, die Quartalszahlen aber hervorragend. Amphenol konnte die Gewinne deutlich übertreffen mit 11 Dollar Cent je Aktie über dem, was erwartet war. Also sprich bei 63 Dollar Cent sind sie am Ende gelandet. Der Umsatz mit 4,81 Milliarde US-Dollar. Richtig stark, denn das sind, lieber Philipp, halte ich fest, 47,5% mehr als im letzten Quartal des letzten Jahres. Und man hat sogar dahingehend 510 Millionen US-Dollar mehr eingenommen als erwartet. Und das ist natürlich schon prozentual ein echt krasser Beat. Weil es halt natürlich auch der Ausbruch dahingehend sehr nachvollziehbar ist. Dabei hat man eine wirklich starke Betriebsmarge mitbringen können und auch die Cashflows können sich hier sehen lassen. Jetzt wird man sagen, 47,5% Wachstum, was ist da los? Das ist schon ganz schön viel. Ja, stimmt, das liegt auch ein bisschen an dem an einer Übernahme, die man getätigt hat und integriert hat. Aber immerhin bleiben auch dahingehend bereinigt 33% organisches Wachstum. Also Hut ab. Selbst beim Auftragseingang ist man auf einem neuen Rekord gelandet mit 5,3 Milliarden Dollar. Der Ausblick für Q2, wem wundert's nach deutschen Zahlen, ist tatsächlich recht gut. Natürlich immer unter der Annahme dieser gleichen Bedingungen. Das ist immer wichtig, weil gerade Zölle können natürlich immer auch mal bestimmte Wandlungen reinbringen, die natürlich diese Zahlen hier auch beeinflussen können. Aber der Umsatz von 4,9 bis 5 Milliarden Dollar wird erwartet statt 4,6. Das ist also auch hier wieder sehr bullig. Ein Wachstum von 36-39%. Auch wirklich sehr beachtlich. Der Gewinn soll auch weiter über den Erwartungen liegen. Und das Ganze ist getrieben von der IT im Generellen, insbesondere natürlich die ganzen KI-Umsätze und Rechenzentren und die IT-Infrastruktur. Und all das zusammen bringt ein ordentliches Wachstum mit. Und darüber hinaus, Philipp, und das ist, denke ich, auch ganz spannend für alle diejenigen, die jetzt nicht nur im KI investieren wollen, sondern auch das Thema Verteidigung, Luftfahrt und Raumfahrt eben auch auf dem Schirm haben. Hier wächst man auch richtig bedeutend, was natürlich auch zeigt, dass die Rüstung und auch selbst auch die Raumfahrt am Ende des Tages richtig stark anläuft. Und wer davon profitieren möchte, aber jetzt nicht direkt die Rüstungsgüter haben will, kann hier natürlich, ich sag mal, mit profitieren, aber auch gleichzeitig vom KI-Trend. Ich meine, wo kann man das mit einer Aktie, dass man gleich beides hat? Auch nicht schlecht, wie ich finde.
Auf jeden Fall, ich bin voll und ganz bei dir. Sprechen wir mal über die Aktie an sich. Also wir unterteilen ja immer die Unternehmen nach unserer Meinung, ob wir investiert sind. Deswegen beachtet natürlich immer unseren Disclaimer und ob es was für unseren Fonds, also für unser Wikifolio wäre. Und von den fundamentalen Kennzahlen am Ende dieses Podcasts kriegt ihr nochmal eine Übersicht. Da wäre Amphenol etwas für unsere Watchlist. Also da ist sie auf jeden Fall drauf. Den Link zur Watchlist findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob wir investiert sind? Marcel, du bist investiert. Seit wann bist du investiert?
Ich bin seit, ich glaube, Ende letzten Jahres oder ja, ich glaube im Herbst letzten Jahres investiert und aktuell wieder im Plus.
Das vielleicht das mal so noch. Das klingt ja auf jeden Fall total schön. Also ich bin nicht investiert, weil ich persönlich die Aktie auch immer als sehr teuer empfinde für das Wachstum, wenn ich mir jetzt hier auch wieder die Aussichten anschaue, 7-8% beim Umsatzwachstum, 9-11% beim Gewinn, dafür einen KGV von 23-25 zu zahlen. Ja, das ist schon teuer, aber Qualität hat natürlich auch ihren Preis und das zeigt es wahrscheinlich. Und deswegen ist meine Einschätzung zu dieser Aktie, wenn man sie mal haben möchte, glaube ich, macht man keinen Fehler, wenn man einfach einen entspannten Sparplan startet.
Genau, und was vielleicht dazu sagen muss, die Beats oder die Quartalszahlen werden immer mit über den Erwartungen geliefert. Also sehr zuverlässig, das heißt, man wächst immer mehr, als die Analysten das so sehen. Also sprich, das, was dann jetzt hier auch in der Grafik zu sehen ist, an den Wachstumsraten, wird wahrscheinlich nochmal mit einem Müh mindestens übertroffen, was natürlich dann auch nochmal eine höhere Bewertung rechtfertigt. Ne? Aber du hast recht, die Aktie war generell fast nie richtig günstig und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es halt wirklich eine sehr gute Aktie ist. Ja, das stimmt. Beim zweiten Unternehmen, welches ich heute mitgebracht habe, ist auch, und bin ich auch investiert und da aber schon sehr lange, also sprich irgendwie 140% im Plus, auch mehrere Jahre schon. Und die Aktie heißt ServiceNow. Und man muss sagen, auch hier die Quartalszahlen sehr beachtlich. Also deutlich über den Gewinnen. Man konnte wieder wachstumsseitig richtig zulegen. Umsatz mit fast 19% Wachstum liegt zwar im Rahmen der Erwartungen, aber gerade die Abo-Einnahmen sind sehr stark gewachsen bei 20%. Die Bookings wachsen sogar über 22%, was sogar mehr ist, als Analysten erwartet hatten. Und jetzt sind es eben auch schon 10 Milliarden Dollar. Über 500 Kunden gibt es, die über 5 Millionen Dollar zahlen bei ServiceNow, das ist auch schon recht beachtlich. Und der Ausblick für das ganze Geschäftsjahr ist auch sehr, sehr stark und soll ein Wachstum von fast 20% abbilden. Und man hat auch nochmal betont, dass man relativ zollresistent ist. Klar, man hat immer mal so hier und da Unternehmen, die sich zurückhalten bei den Neuinvestitionen oder dass sie neu die Dienstleistung nutzen. Aber bisher natürlich davon erstmal noch nichts zu merken. Klar, wir reden vom ersten Quartal des Jahres, da waren Zölle noch nicht das Thema. Jetzt im zweiten wird es spannend, aber das sieht das Unternehmen eben auch auf die Frage hin, weil Analysten natürlich auch das Management gefragt haben, wie sie das einschätzen, dass sie da recht robust sind und da eher maximal eine Verschiebung des Geschäfts hier und da sehen könnten als Gefahr, aber auch das nicht als sehr wahrscheinlich sehen. Finde ich interessant. Für mich eigentlich eine Art Robustheit, denn egal wie das Wetter ist, sie wachsen immer so zwischen 18-20%. Und das scheint es auch in den nächsten Jahren so, zumindest die Analystenschätzung, auch weiterhin zu geben. Weshalb auch hier die Bewertung natürlich hoch ist, aber wahrscheinlich auch nicht ganz ungerechtfertigt.
Auf jeden Fall bin ich genauso auch wieder bei dir, Marcel, bevor wir jetzt wieder über die fundamentalen Daten sprechen. Was sagst du uns denn hier zum Chart dieser Aktie?
Genau, so auch wie alle oder viele technische Aktien sind sie natürlich gefallen und waren ein bisschen im Abwärtstrend kurzfristig. Der Ausbruch ist ja natürlich gelungen, nachdem die Aktie dann auch deutlich zweistellig ausgebrochen ist. Und so nach und nach wird sich die Aktie sicherlich wieder in Richtung Allzeithoch bewegen. Es wird sicher auch noch turbulent sein, ganz klar, aufgrund der ganzen politischen Lage oder allgemein geopolitischen Lage. Das ist immer so ein Thema. Aber die alten Hochs werden jetzt erst sicherlich erstmal angelaufen, bevor es dann vielleicht auch nochmal runtergeht, einfach weil natürlich dann auch wieder kurzfristige Gewinnmitnahmen eintreten. Das sollte natürlich dann der Fall sein. Und da muss man vielleicht jetzt nicht hinterherhetzen und FOMO haben, denn die Bestätigung des Ausbruchs kann durchaus auch in einer Seitwärtsphase nochmal zu sehen sein. Also da bin ich jetzt nicht derjenige, der denkt, dass es gleich in Richtung Allzeit hochgeht.
Die Aktie ist aktuell noch nichts für unseren Fonds oder unsere Watchlist. Liegt aber daran, es ist natürlich eine Wachstumsaktie, die in den Kennzahlen sich aktuell noch entwickelt und da sieht es doch schon sehr gut aus. Also wir sind hier bei 3 von 5 Punkten, Marcel. Ich bin nicht investiert. Ich muss sagen, mir fällt es irgendwie schwer, dieses Geschäftsmodell zu greifen. Also ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe mich noch nicht im Detail damit beschäftigt. Ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, kannst du das erklären, was die machen, wie die Anwendungen sind, da müsste ich mich wahrscheinlich erstmal richtig drauf vorbereiten. Dass sie das, was sie machen, gut machen, zeigen natürlich auch diese Quartalszahlen. Fakt. Also es lohnt sich, meiner Meinung nach, sich das Unternehmen einmal genauer anzuschauen. Wie du schon sagst, FOMO muss man hier nicht haben. Ich glaube aber persönlich, die Aktie sieht eigentlich immer sehr gut aus, dass sie eigentlich in einem stabilen Aufwärtstrend wahrscheinlich verläuft. Jetzt gab es natürlich diesen Rücksetzer. Aber wenn man einfach jetzt mit einem Sparplan auch hier wieder einsteigt, also du merkst, Sparplan ist so meine diplomatische Antwort immer. Ich will nicht sagen, sie ist nichts für mich, weil ich glaube, wenn ich mich damit beschäftigen würde, würde es mir sehr gefallen. Billy McDermott war schon bei SAP ein hervorragender CEO. Trotzdem finde ich sie für einen Einmalkauf aktuell doch sehr sportlich bewertet. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich mit dem Geschäftsmodell noch nicht allzu tief befasst habe.
Ja, ich glaube, mein Einstieg war auch bei deutlich höheren KGVs, aber muss auch sagen, dass das die Gewinne erst richtig skalieren, richtig, weil sie eben noch im Wachstumsmodus sind. Also das ist vielleicht das KGV gar nicht so die beste Kennzahl für dieses Unternehmen. Insofern da auf andere Sachen wie Cashflow sicherlich mal zu achten, ist sicherlich lohnenswert. Ja, und dann ein Unternehmen, was ich so eigentlich gar nicht auf dem Schirm habe, wo ich auch nicht investiert bin, das by the way, aber wo ich wirklich beeindruckt war, Philipp, von diesen Quartalszahlen, ist von Boston Scientific, und das ist ja ein Medizintechnikunternehmen, die, ich sag mal, wirklich eine große Breite, also wirklich eine Bandbreite an Produkten haben im medizinischen Sektor. Das sollte man sich erstmal anschauen, bevor man hier investiert, ganz klar. War ich sehr beeindruckt, und ich habe die Aktie auch lange nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, zwar auf der erweiterten Watchlist, aber nie so richtig ernst genommen. Und jetzt muss man sagen, die Aktie ist natürlich die letzten Monate sehr stark gelaufen. Hier und da natürlich auch ein Stück weit zurückgekommen jetzt zuletzt. Aber die Quartalszahlen zeigen wieder, warum die Aktie so gut gelaufen ist und warum auch hier ein, ja, ich sag mal, wie viele Medizintechniker zuletzt ja auch, wirklich eine Outperformance erzielt wurde. Und da bin ich beeindruckt. Und Philipp, du kannst gerne den Chart mal starten, dass die Aktie sich eben, wie gesagt, in einem sehr stabilen Aufwärtstrend befindet. Sie hatte vorher so ein bisschen eine Seitwärtsphase, jetzt eben mal eine kurze Korrektur nach der Bildung des Allzeithochs, und die Quartalszahlen haben auch hier dazu geführt, dass die Aktie ausbricht in Richtung Allzeithoch, und davon sind sie nicht mehr weit entfernt. Also eine Frage der Zeit, um hier wieder die klassischen Hochs zu erreichen. Wird sicherlich spannend, und ich glaube, dass jeder, der investiert ist, sollte hier halten, vor allen Dingen mit dem Rückenwind dieser Quartalszahlen, die sich eben sehen lassen konnten und worauf ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen werde. Und ja, wenn die Trendfortsetzung hier in einem letzten oder nächsten Ausbruch stattfindet, dann ja, haben wir hier weiterhin einen Bulle, der am Markt sicherlich auch weiterhin eine tolle Performance bringt, wenngleich die fundamentalen Daten auch zeigen werden, dass es nicht ganz günstig ist. Aber ich glaube, der Tenor stimmt. Und die Big-Picture-Richtung ist auch völlig intakt. Insofern bleibt es hier, denke ich, weiterhin ein Bulle. Kurz zu den Zahlen. Quartalsseitig 21% Umsatzwachstum. Das ist auch deutlich mehr, als erwartet war. Und auch beim Gewinn konnte man eine Überraschung erzielen. Das operative Wachstum in den USA, das ist nämlich so der Wachstumsmotor nach wie vor, mit 31% ordentlich Wachstum, muss man sagen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr ist bei 15-17% Umsatzwachstum, was natürlich auf der Größe auch nicht ganz schlecht ist. Und der Gewinn der Aktie ist auch etwas über den Erwartungen für das Gesamtjahr Medizintechnik. Ich habe Stryker, ein paar andere natürlich auf dem Schirm. Intuitive Surgical ist ja auch immer wieder ein Thema, waren auch bei den Quartalszahlen diese Woche mit dabei. Aber Boston Scientific, ich glaube, ein bisschen unterschätzt, und ich glaube, viele auch unter dem Radar, vielen davon gelaufen. Wenn man rein will, glaube ich, ist hier der Sparplan vielleicht auch eine schöne Idee.
Also fundamental steht die Aktie hervorragend da, dieses Unternehmen. Also wir werden es am Ende nochmal ganz genau sehen, aber es gefällt mir doch sehr gut. Ich bin nicht investiert. Ich glaube, hier kann sich ein Einmalkauf, aber auch ein Sparplan langfristig lohnen. Man sollte sich hier nicht von der hohen Bewertung abschrecken lassen, meines Erachtens nach, weil sie haben schon sehr starke Kennzahlen, und das zeigen sie einfach mit dem, was sie hier machen. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Toll, dass du dieses Unternehmen mal mitgebracht hast, Marcel. Ich habe die Woche einen spannenden Artikel gelesen, Marcel, über LNG. Und dieses Bild hier ist über KI erstellt worden. Und ich dachte als allererstes, mein Gott, jetzt steht hier alle anderen Slots 2025 vergeben. Und ich dachte erst, es ist hier vielleicht auf Holländisch übersetzt worden. Also es soll sowas wie alle Anlegestellen 2025 oder Anlandslots. Weißt du, was Anlandslots sind?
Ja, an Landeslots eben, also.
Genau, also an
Genau.
Landeslots. Und ich dachte die ganze Zeit, an Landeslots, was ist das? An Landeslots, nämlich für LNG-Frachter. Und Marcel, es war eine ganz kleine Meldung, aber es war ganz interessant, weil alle Anladestellen für Gasschiffe in Deutschland, die man kostenpflichtig erwerben kann im Jahr 2025, sind ausgebucht. Komplett. Also, wenn wir jetzt einen größeren Bedarf zum Beispiel hätten an LNG, wir könnten nicht davon jetzt irgendwie noch profitieren oder mehr und mehr Schiffe jetzt reinlassen. Und es scheint so, dass LNG doch eine große Zukunft hat oder wichtig ist für uns, weil aktuell scheint so, dass das Angebot nicht die Nachfrage decken kann. Weil sonst könnte ich mir nicht vorstellen, dass diese Anleger auf einmal jetzt alle schon ausgebucht sind. Und jetzt dachte ich mir, wie könnte man das Thema spielen in seinem Depot? Und da gibt es ein Unternehmen, das heißt Chenergy Energy, also Chenierie Energy. Hast du von denen schon mal gehört?
Nein, glaube ich nicht.
Ich auch
Nein.
nicht. Nur zu Recherchezwecken habe ich sie jetzt hier entdeckt. Und sie betreiben LNG-Terminals in den USA. Und klar, kann man jetzt sagen, hör, wozu braucht man das denn in Deutschland? Aber wenn wir das LNG vielleicht auch aus Amerika holen, dann dürften die natürlich auch davon profitieren, dass deren Anleger natürlich dann auch mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Also auch für uns hier in Europa. Und die Aktie, Marcel, ich weiß nicht, ob du dir den Chart mal aufmachen kannst. Sie ist gar nicht so schlecht gelaufen. Das Börsenkürzel, es ist ganz einfach, Marcel, LNG.
Genau, richtig. Und die Aktie ist, man muss sagen, für einen Energiebereitsteller, was es ja ohne Zweifel ist, tatsächlich eine recht sportliche Aktie, denn sie ist in einem sehr langfristigen Aufwärtstrend, wenngleich natürlich auch es hier wirklich Phasen gibt, da muss man erstmal durchhalten. Über mehrere Jahre eine Seitwärtsphase ist hier auch keine Seltenheit, da es ja auch ein Defensivwert ist generell. Aber sie kennt zumindest eine Richtung und scheint auch zuletzt so ein bisschen mehr Dynamik zu gewinnen. Aktuell muss man sagen, auch eher zum Stabilisieren geeignet. Also gerade eine Aktie, die nicht so schnell mal extrem runterfällt, ganz klar, weil wahrscheinlich auch eine gewisse Stabilität natürlich im Geschäftsmodell steht. Und ja, ich bin bei dir. Wer das Thema spielen will, ist, glaube ich, bei Cheniere Energy auch sehr gut aufgehoben.
Ganz
Aber
wichtig, das ist kein kleines
genau
Unternehmen.
Ne?
Wenn wir dieses Unternehmen Absolut. In Deutschland hätten, hätten wir ein Unternehmen mit fast 52 Milliarden Dollar Market Cap. Ja, also wir werden hier DAX-Größe und die Aktie, Marcel, du hast es gesagt, einige Seitwärtsphasen hinter sich, aber wer jetzt hier schreibt und sagt, Mensch, ich bin heute vor fünf Jahren eingestiegen, Marcel, der hat eine Rendite von 442% erzielt. Das ist schon richtig stark, allein in den letzten 12 Monaten 45%. Und ich glaube, wir unterschätzen im Moment dieses Thema LNG, wie wichtig es doch für uns ist, weil ich habe nämlich heute noch eine weitere Grafik gesehen. Wir haben zum Beispiel auch in Deutschland die ganzen Atomkraftwerke abgeschalten und damals hieß es, Kohle würde die Atomkraft ersetzen. Ende vom Lied ist aber, es ist nicht so. Ja, also das, was wir abgeschalten haben, kann der Bedarf mit dieser dreckigen Energie einfach auch gar nicht abdecken. Und deswegen glaube ich, LNG kann eine Zukunft haben und mit ein Träger natürlich auch sein. Und in den USA gibt es einiges davon. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dieses Unternehmen, hier ist schon viel vorweggenommen, hier ist schon viel eingepreist, aber als Beimischung fürs Depot vielleicht auch hier wieder über einen Sparplan. Why not, mein Gott?
Ja, aber vor allem, man muss ja sagen, es ist auch etwas, wo man denkt, also der erste Gedanke ist ja, oh, politisch sehr abhängig. Aber ist es eigentlich, glaube ich, nicht, weil selbst wenn man jetzt, ich sag mal, jemand ist, der sehr auf Nachhaltigkeit geht. Angenommen, die US-Regierung in ein paar Jahren, keine Ahnung, ist wieder auf Nachhaltigkeit, weil wieder irgendwelche Naturkatastrophen natürlich das Thema Klima wieder ein bisschen mehr hervorheben, dann wird es natürlich erstmal schmutzigere Geschichten geben als LNG, die man abschalten würde oder vielleicht irgendwie umtransformieren. Insofern bleibt es wahrscheinlich ein stabiler Anker für die Versorgung generell. Und das ist ja nicht nur in den USA, sondern auch weltweit sicherlich ein Thema. Und ich glaube, da wird man sich wahrscheinlich auf ruhigen Gewässern bewegen mit dieser Aktie. Gibt es, glaube ich, Schlimmeres, was politisch irgendwo einen Einfluss bekommen könnte.
Schlimmer geht immer. Und Marcel, das ist bei uns die neue Rubrik in 2025, nämlich der Short der Woche. Ja? Und ja. Der erste Short dieses Podcasts, kannst du dich noch daran erinnern?
War Boeing, glaube ich.
Ja, Folge 275 war es soweit. Ein Podcast-Host namens Philipp hat gesagt, dass wenn er shorten würde, würde er das jetzt bei Boeing machen. Und siehe da, ich hätte nur Geld verloren, weil hätte man 1000 Euro damals zu der Short-Idee, und deswegen ist es so wichtig, diesen Disclaimer auch zu beachten, hier mit investiert, da wäre man jetzt 1,86% im Minus. Aber vielleicht, Marcel, hat auch etwas damit zu tun, wovon du uns jetzt berichten wirst, warum meine Short-Idee vielleicht hier gerade nicht so aufgeht.
Ja, genau. Also man muss ja sagen, das wäre jetzt auch kein schlimmer Verlust gewesen. Die 1,1%, keine Frage. Und es spricht jetzt auch nicht für die Aktie, dass es nicht mehr geworden ist. Ne? Also das ist ja auch ein Thema. Aber klar, Boeing als Patient, ich glaube, das ist jedem bekannt. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht großartig ausholen. Aber es gibt zumindest Veränderungen im Unternehmen selbst. Denn das Unternehmen verkauft jetzt eine wichtige Sparte, und zwar Digital Aviation Solutions. Das ist die Sparte, die das ganze Thema, ich sag mal, Digitalisierung, Simulatoren und Co. eigentlich so mit umfasst. Und der Käufer ist hier das Private Equity Unternehmen Thoma Bravo, was uns auch immer wieder mal über die, ja, ja, um die Ecke läuft, ne, was man immer mal liest, gerade im Rahmen von Übernahmen mit Tech-Titeln. 10,6 Milliarden Dollar legen sie hier auf den Tisch, und das in bar. Das ist natürlich schon auch eine Summe, die man erstmal so mit stemmen muss, vor allem wenn man auch relativ viele Investitionen tätigt im Jahr. Und zu dieser Einheit, die jetzt verkauft wird oder von Thoma Bravo gekauft wird, gehören eben Jeppesen, das ist so das bekannteste, 4Flight, Air Data und Oz Runways. Das sind Unternehmen, die eben wirklich zur, ja, eigentlich zur ganzen Softwarekategorie innerhalb des Boeing-Konzerns zählen. Und das IPO wird, und das ist nur ganz meine persönliche, also das habe ich nirgendwo gelesen, aber davon gehe ich mal stark aus, weil das ein ganz typischer Schachzug ist von Thoma Bravo, dass sie das Ganze aufhübschen, schön auf eigene Beine stellen und dann früher oder später als IPO selbstständig an die Börse bringen. Davon bin ich felsenfest überzeugt und dann den Deal schlechthin gemacht haben, wahrscheinlich für 20 Milliarden das IPO. Also wenn ich das irgendwie mich erinnere an den Tag, wenn das dann stattfindet, dann werde ich, glaube ich, das so oder ähnlich lesen zu dem Tag. Aber wieder zu den Fakten zurück. Boeing selber muss natürlich die Finanzen in den Griff bekommen. Sie müssen sich neu aufstellen. Und das gelingt nur, indem sie eben tatsächlich große Teile auch mal noch rausgeben, sich konzentrieren auf das Wesentliche. Und das ist in dem Falle Verkehrsflugzeuge und Verteidigung. Wobei ja Verteidigung auch schon teilweise immer gesagt wurde, vielleicht verkaufen wir es und nicht. Aber aktuell scheint es wohl die Kernkompetenz zu bleiben. Und jetzt gibt man eben hier die zentralen digitalen Plattformen zur Unterstützung der Datenanalyse auf. Und aber man möchte sie natürlich auf Flugzeug- und Flottenebene beibehalten. Das heißt, man wird einfach Kunde sein weiterhin von diesem Unternehmen, was natürlich wiederum auch Geld kosten wird. Die Frage ist, was wird teurer sein? Naja, die Quartalszahlen von Boeing waren zumindest klar durchwachsen, aber nicht so schlimm wie befürchtet, gerade auch in Sachen Verlust. Das ist so deutlich tiefer ausgefallen, als das von Analysten erwartet wurde. Und zumindest ist man umsatzseitig wieder zurück ins Wachstum geraten, das was ja schon mal positiv ist. Und der CEO, Herr Ortberg, der ja noch nicht so lange dabei ist, der konnte zumindest festhalten, dass der Sanierungsplan sich langsam auswirkt und auch dahingehend ja, sich entwickelt und dass es operativ etwas besser wird. Und deswegen glaube ich, lieber Philipp, wird ja, ich sag mal, Boeing so langsam wieder ein bisschen in Fahrt kommen, auch wenn die Zölle hier ein Thema bleiben. Auch das Thema China ist natürlich nicht zu vergessen, wenn jetzt die Zölle kommen, beziehungsweise dann auch China keine Boeing-Flugzeuge mehr bekommen soll, dann ist das zumindest nicht so schlimm für Boeing, weil sie genug, naja, ich sag mal, Nachfrage haben für diese Flugzeuge. Das heißt, sie würden nicht drauf sitzen bleiben im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du möchtest, lieber Philipp, gehe ich mal auf den Chart drauf ein. Das wäre nochmal eine Idee bei unserem Werbepartner XTB. Es ist eine Seitwärtsphase, die hier schon seit Jahren anhält. Ne? Auch sehr volatil, immer wieder zwischen den 100 und, ja, ich sag mal, fast 30 bis 260 geht es hier sehr stark hoch und runter. Zuletzt natürlich mehr und mehr unter Druck gewesen. Und wenn jetzt diese Maßnahmen langsam greifen sollten, wird sich die Aktie natürlich auch wieder nach oben orientieren. Die Frage ist natürlich, wie stabil? Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Aber innerhalb dieser Seitwärtsphase ist natürlich auch viel Raum nach oben. Ich glaube, das Chancen-Risiken-Profil ist immer noch zugunsten der Chance. Im Moment innerhalb der Seitwärtsphase für Trader vielleicht eine Chance, um hier, ich sag mal, auch schnelle Gewinne mal zu machen. Gerade jetzt mit dem Rückenwind, dass es so langsam besser laufen könnte. Ist natürlich spekulativ, weil es ist weiterhin ein Patient. Für mich ein absolutes No-Go, dieses Unternehmen nach wie vor. Und schön, wenn sie jetzt die Qualität und alles so ein bisschen auf Vordermann bringen und das auch gelingt, wäre zumindest wünschenswert, denn es geht am Ende um Menschenleben, denn nichts anderes transportieren sie.
Ich gebe dir recht. Ich glaube auch, ja, Die Aktie hat eigentlich viel Potenzial, auch etwas, was Airbus nicht nutzt in voller Gänze, also diese Schwäche. Schauen wir uns die Fakten einmal an. Also die Aktie ist nichts für uns, auch nicht für unseren Fonds. Wir sind nicht investiert und wir sind auch der Meinung, es ist kein Kauf. Wir wollen ja mehr und mehr auch wegkommen, dass wir nicht immer irgendwie aktivistisch, aktionistisch oder spekulativ hier unterwegs sind, sondern entspannt investieren. Und Boeing ist schon ein Spielball, auch weil es doch so wichtig ist, auch für die USA. Und deswegen halten wir uns da lieber raus und verzichten auch auf vielleicht langfristige, deutliche Gewinne, die wir aber, wenn man das, glaube ich, auch mal im Big Picture sich die Aktie mal anschaut, es ist jetzt nicht so, dass man hier über, also innerhalb von 10, 15 Jahren sehr reich geworden wäre.
Nee, mit dem Problem auf jeden Fall nicht, das Unternehmen hatte. Das ist ganz klar. Gut, das konnte man auch nicht vorhersehen am Ende des Tages. Und lange Zeit ist die Aktie auch recht gut gelaufen für einen Zykliker, dass sie ja ohne Zweifel sind. Aber am Ende des Tages, wenn ich da irgendeinen rauspicken würde, würde ich Airbus nehmen. Und am Ende ist auch egal, Philipp, das finde ich immer so ein bisschen blöd bei diesen Geschäftsmodellen, wie hoch die Nachfrage ist. Und wenn jede Fluggesellschaft da wirklich auch 20 Flugzeuge haben wollen, keine Ahnung, und die hätten ein Auftragsbuch von 2 Millionen Flugzeugen. Sie könnten es eh nicht herstellen. Sie sind immer limitiert in ihrer Produktion und müssen versuchen, diese auszuweiten. Und wenn das nicht gelingt, werden sie auch die Umsätze und die Gewinne nicht steigern können. Also abgesehen von Preiserhöhungen natürlich. Aber da bin ich eben immer so ein bisschen skeptisch, weil einfach mir da so dieses Skalierungseffekt fehlt, weil es einfach zu heavy ist, diese Produkte herzustellen. Deswegen für mich immer ein Dorn im Auge.
Wer dennoch in Flugzeuge investieren möchte, der kann das zum Beispiel machen, ja auch über die ganzen Leasinggesellschaften, ja, oder die Anbieter von Ersatzteilen etc. Da gibt's einen großen Blumenstrauß, aus dem man picken kann. Rolls-Royce, MTU Aero Engines zum Beispiel auch aus Deutschland. Heiko ist mit dabei, ja. TransDigm, also hier gibt's wirklich sehr viele Unternehmen. Es muss nicht Boeing oder Airbus sein. Man kann auch einen Flug, eine Fraport sich mal anschauen, eine Aena. Also hier gibt es sehr, sehr viel. Und Marcel, jetzt ist natürlich auch etwas Spannendes. Eine Frage, die wir aus der Community bekommen haben. Eine kurze Frage über die unterschiedlichen Tools, die wir nutzen. Und da interessiert mich sehr, da man sich im Dschungel der Tools schnell verlieren kann und mit begrenzter Zeit, Hobbys, Familie, ist eine gute Organisation umso wichtiger. Marcel, welche Tools nutzt du denn?
Ja, also mein Alltag sieht so aus, dass ich tatsächlich, wenn ich das erste Mal aufs Handy gucke am Tag, dass ich erstmal checke bei Seeking Alpha, also die ganzen Push-Up-Nachrichten, was sind die Nachrichten, die reingekommen sind? Meistens korrelieren die natürlich mit dem Depot, was ich hinterlegt habe, also diesen Aktien, die da relevant sind. Und heute Morgen zum Beispiel die Zahlen von Alphabet, ne, also wie das so läuft und bestimmte Details dazu noch. Das steht dann mit drin, also sprich Seeking Alpha, da findet man auch den Link bei uns natürlich in den Shownotes für eine Jahresmitgliedschaft, die lohnt sich definitiv in meinen Augen. Auch da kann man recht viele Infos natürlich herziehen, das ist so eins der wesentlichen. Beim Chart liegt es bei mir natürlich dann auch, also entweder per App, natürlich bei TraderFox, ganz klar, aber eben auch bei unserem Werbepartner XCB, wenn es dann gerade auch im größeren Bildschirm zu sehen ist, wo man auch ein bisschen tiefer einblicken kann und noch mehr Details sehen kann, da ist TraderFox und auch XCB natürlich hervorragend geeignet für. Und ja, dann was die ganzen Nachrichten sind, ja gut, da gibt es ja viele verschiedene Nachrichtensender, wo man mal schauen kann und da vielleicht auch Push-Up-Nachrichten bekommt. Aber ich glaube, mit den zwei Tools fahre ich, oder drei Tools dann insgesamt, aber mit den zwei Varianten fahre ich, glaube ich, ganz gut damit. Und ja, den Rest kriegt man, glaube ich, auch schon durch unsere WhatsApp-Gruppe mit. Ein weiteres Tool, die Community, das Schwarmwissen. Und ich glaube, auch da kommen schnell mal Nachrichten hinein, die natürlich dahingehend spannend sind. Philipp, wie ist es bei dir?
Also Punkt Nummer eins ist natürlich, Marcel, ich nutze dich aus, indem ich diesen Podcast höre. Ganz klar.
Das ist gut. Ja.
Dann geht's weiter mit Bildbunte Wendy. Und wenn ich das dann alles...
Playboy.
Und Playboy natürlich. Und wenn ich das alles durchgegrast habe, ist mein Standardmedium, kriegen wir auch leider kein Geld für, sie wollen auch keine Partnerschaft mit uns, ist das Handelsblatt. Also wenn ich unterwegs bin, lese ich es eigentlich komplett jeden Morgen. Am Frühstückstisch oder nachmittags auch im Flugzeug. Ich schnöker tatsächlich auch, wenn ich fliege, also weil dann habe ich immer Zugang zu diesen ganzen Medien, auch durch einige Börsenmagazine, einfach nur um einmal kurz da durchzugehen. Dann natürlich Seeking Alpha, Market Screener und des Weiteren muss ich dir auch ehrlich gestehen, ich gehe viel mit offenen Augen durch die Welt. Also, dass ich mir, ich habe immer schon dieses, dass ich mich frage, ist das ein geiles Geschäftsmodell? Ja, wenn ich irgendwo was sehe, was erlebe und wenn dem so ist, dann google ich meistens. Ja, gucke nach Unternehmen, gucke mir die Branchen an und dann findet man meistens auch zum Beispiel sowas wie mit LNG. Ja, da wird sowas mal gelesen, dann guckt man mal, was sind denn so die größten Unternehmen im LNG-Bereich nach Market Cap, wo schaut es denn da aus, wie sieht dieser Markt in Zukunft aus und dann natürlich auch Wise Sheets, also mit unserer Watchlist, die wir euch natürlich auch zur Verfügung stellen. Aber es ist doch gar nicht so viel. TraderFox nutze ich auch gerne die Rankings, ja, für Screen. Aber sonst, ich würde jetzt sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag irgendwie 8 Stunden irgendwo gucke. Also bei mir ist es mehr dieses, ich würde sagen, Instinkt-Investor. Ja, ich gucke ja viel nach hohen Margen, schönen Kennzahlen. Und so habe ich zum Beispiel auch vor Jahren mal eine Paychecks gefunden. Ja, so einfach nach Unternehmen mit extrem hohen Margen gucken, dann, die müssen schon ein bisschen was richtig machen. Also so einfach machen, wie es geht. Ich habe ja mein Depot, wer uns schon seit ein paar Folgen auch begleitet, der auch dementsprechend auch stark umstrukturiert, dass ich heutzutage auch gar nicht mehr reingucke, außer noch zum Depotrückblick und sage, Mensch, toll, jetzt kaufe ich hier mal nach oder jetzt ist da was runtergekommen. Aber ich habe zum Beispiel auch nachher, ihr werdet es hören, in ein Unternehmen investiert, wo ich vor einem Jahr noch gesagt hätte, oh Gott, in hier so Öl, Gas und sowas würde ich nie investieren. Aber die Welt ändert sich und ich denke, man muss sich da auch immer ändern. Man sollte niemals nie sagen, das ist auch so ein bisschen das Learning hier aus dem Podcast. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also ich mache es mir nicht allzu kompliziert. Ich würde mich eher als Investment-Wiesel bezeichnen. Vielleicht gibt's das noch nicht bei Instagram. Da mache ich ja so ein bisschen, dass ich das mal zeige. Das Investment-Wiesel.
Ja, ich würde es also, ja kopiert. Ja. Kannst ja kopieren, so wie wir kopiert wurden.
So wie wir leider kopiert werden, ja.
Ja, genau. Tatsächlich, genau. Also es macht es einfach. Ne? Also gerade so Push-Up-Nachrichten sind, da kann man schnell die Überschrift lesen. Wenn es interessiert, guck mal drauf. Wenn nicht, weg. Und dann ist es auch, ich sag mal, smart gehalten, ohne dass man jetzt zu viel Zeit braucht.
Ich gucke super gerne, was die Superinvestoren, also die Investoren, Buffett, Ackman etc., Terry Smith, die wirklich jahrelang den Markt schlagen, die müssen irgendwas richtig machen. Und warum auch nicht da an dieser Sache einfach auch bedienen. Wenn ihr andere Ideen habt, andere Quellen, schreibt uns die doch gerne mal in die Kommentare. Marcel, wir haben eine Frage bekommen aus der Community. Wie stehen wir zu Stellantis? Ich mach's kurz. Ich sag ja immer wieder, ich ändere gerne meine Meinung im Podcast, aber nicht beim Automobil bisher. Und egal in was ich einsteige als Auto, ich würde die Aktie bis jetzt nicht kaufen. Mich hat noch nie irgendwas so überzeugt. Vielleicht saß ich leider noch nie in einem Ferrari. Dann hätte ich vielleicht die Ferrari-Aktie gekauft. Aber nein, also Autoaktien sind für mich nichts, ein rotes Tuch, zyklisch einfach. Die Leute kaufen keine neuen Autos, wenn es ihnen wirtschaftlich schlecht geht, dann werden die alten repariert. Und für mich, ich habe das große Glück, dass ich einen Dienstwagen habe, weil sonst würde ich wahrscheinlich irgend so einen kleinen Reiskocher fahren. Wirklich, also das Automobilthema catcht mich nicht. Und ich glaube, das ist ein hoch emotionales Thema bei ganz vielen Menschen. Und bei manchen dann auch wieder nicht, weil sie nur auf den Preis gucken. Und ich habe keine Ahnung von dieser Branche. Ja, ich habe gestern auch wieder mit offenen Augen durch die Welt. Es ist ja gerade die Automobilmesse in Shanghai, glaube ich. Und da haben sie auch die Leute interviewt, die sagen, ja, die Deutschen mit ihrer Qualität, super, super, super. Aber mir kommt es viel mehr aufs Entertainment an. Ja. Und wenn du mich jetzt fragst, kann Stellantis das? Muss ich dir ehrlich sagen, ich bin schon mal ein paar Mal Maserati gefahren, auch dank Sixt, und finde, das ist zum Beispiel überteuerter Plastik-Scheiß, den man da fährt. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Beachtet natürlich wie immer den Disclaimer. Aber Fiat finde ich super. Für Italiener ausreichende Technik, sagt man ja so schön, ne? Also, ja. Fiat Tipo, mein Auto.
Ja, oder Punto, ne?
Klassiker. Punto. Cinquecento.
Ja, das klassische günstige Mietwagen im Urlaub, ja.
Genau. Nein, also wie ist es denn bei dir? Aber ich kann nur sagen, ich würde gar keinen Gedanken an ein Investment verschwenden.
Ja, die Faszination eines oder des Autos ist ja gerade für uns Deutsche immer so ein gewisses Thema. Und klar, dass man eine gewisse Liebhaberei natürlich mit irgendeiner Marke verbindet und alles. Das gehe ich immer alles mit. Witzigerweise, Philipp, weil du es gerade gesagt hast, ich saß tatsächlich schon mal im Ferrari, ich hatte es mal als Geburtstagsgeschenk bekommen, habe aber die Aktie trotzdem nicht. Ich will aber auch sagen, eins der wenigen Autoaktien, die man durchaus kaufen kann. Bin aber bei dir, vor allem wenn es um Stellantis geht. Also das ist meinen Augen, seitdem sie an der Börse sind, sind sie, ich sag mal, in einer Seitwärtsphase, haben mal kurzzeitig eine Allzeithoch erreicht. Klar, sind noch nicht so lange dabei, aber jetzt sind sie eben nochmal richtig stark abgestraft, wurden natürlich auch im Rahmen der ganzen Zollgeschichten. Ich meine, sie haben viele Marken. Naja, ich sag mal, innerhalb meiner Familie ist auch, ich sag mal, sind wir ja Kunde und können das ja erleben, was so ein Fiat 500 kann. Ne, muss man sagen, ist schon recht enttäuschend, wenn man anderes gewohnt ist, aber egal, ist jetzt auch nur eine persönliche Meinung. Ich glaube, viele sind natürlich auch zufrieden und glücklich. Ja, wie dem auch sei, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um die Aktie und da würde ich sagen, solange diese Aktie keinen Aufwärtstrend ausgebildet hat. Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, als Automobilaktie ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie gerade für so ein gestandenes Unternehmen wie Stellantis einen Aufwärtstrend erreichen wird. Das schaffen irgendwie gar keiner. Also Volkswagen schafft es nicht, Mercedes-Benz schafft es nicht. Es schafft auch am Ferrari. Ende BMW nicht. Und genau, aber das ist ja ein ganz anderer Sektor. Ne? Ferrari ist ja purer Luxus. Ja, ja. Die auch mit einem Auto richtig viel Geld verdienen, mit jedem Auto. Und hier reden wir ja von einem Konzern mit sehr vielen Marken, mit, ich sag mal, gestandenen Marken durchaus auch. Aber eben null von der Zyklik irgendwo abhebend. Auf der anderen Seite auch eher, naja, ich sag mal, nichts im
dem ich glaube, der Burggraben ist halt auch nicht da.
Ne? Gibt es also, gar keinen Burggraben.
Also bei Ferrari ist der Preis der Burggraben und auch ja, die, das Angebot, ja, ist halt der einfach ist es limitiert, ja.
Genau, der Vergleich, also man muss ja hier tatsächlich Stellantis mit VW vergleichen, ne? Von der Anzahl der Marken, die mit dem Konzern sind.
Ja.
Und all das, ich meine, bei VW klappt es nicht, es wird bei Stellantis nicht funktionieren, ich würde die Finger ganz klar davon lassen. Auch auf dem Niveau, allenfalls geht es vielleicht, wir können ja auch gerne mal auf den Chart schauen. Philipp, kannst du gerne mal starten. Ja. Klar, weiter unten jetzt um die 9 Euro irgendwas hat sich natürlich so stabilisiert, aber die war auch schon tiefer, ja, die war auch schon deutlich höher, keine Frage. Als Trade könnte man vielleicht denken, okay, geht vielleicht mal hoch wieder, wenn bessere Zeiten kommen. Ich warne aber davor zu glauben, dass das schnell passiert.
Das kann ich habe hier ein Beispiel, einfach, Marcel. Wir haben ja immer gedacht, dass die Lufthansa da unten nicht so lange bleibt. Und siehe da. Ja,
ist immer noch dort.
Ist immer noch da unten, ja.
Genau, also das kann halt auch einfach lange dauern. Ne? Also sicherlich wird die Aktie mal wieder Richtung 20 gehen können. Die Frage ist halt immer nur, wann und ob man bis dahin nicht an anderer Stelle irgendwo besser gefahren wäre, vielleicht auch ruhiger und vor allem weniger zyklisch gefahren wäre. Insofern mache ich mir hier gar keine großen Hoffnungen. Und am Ende wegen von 9 bis 12 Euro hochzugehen, weil dort die nächsten Widerstände sind, das ist auch, ja, Hanebüchen, um da jetzt unbedingt die Position zu eröffnen. Also Finger weg, würde ich sagen, aber am Ende entscheidet natürlich jeder selber. Zum Glück.
Machen wir weiter mit der nächsten Frage aus der Community. Aktuell hat mein Depot eine hohe Allokation an US-Dollar, ja, 85%. Würdet ihr angesichts der drohenden Dollarabwertung bestehende Positionen in US-Dollar auflösen und die gleiche Position in Euro wieder eröffnen, mit dem Ziel, hier den Verlust durch Dollarabwertung zu reduzieren? Boah, nö. Machen wir es einfach mal ganz, ganz platt, ja. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Selbst wenn es jetzt zu einer, also wir haben Rücksetzer gesehen, wie weit die zurückgehen und der Markt regelt das am Ende selber. Und es ist ja nicht mehr so, dass deutsche Unternehmen nur in Deutschland Umsätze und Gewinne erzielen oder auch amerikanische Unternehmen. Und man kann sich mal die Mühe machen, Market Screener da ein tolles Tool, einfach mal gucken, die Unternehmen, in welche ich investiere, wo werden denn die Umsätze erzielt? Und leider muss man, oder was heißt leider, aber Fakt ist, dass die Weltbörsen eigentlich immer noch, ja, unsere Depots eher von den Amerikanern auch mit die Preise gebildet werden. Ja, also sollte es jetzt zu einer Dollarabwertung kommen, Marcel, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Europaanteil in meinem Depot dann auf einmal hochgehen, nur weil, ja, Beispiel eine SAP, ja, die sind ja brutal stark auch in den USA und die erzielen Umsätze und Gewinne in Dollar. Und wenn es da zu einer Abwertung kommt, warum sollte eine SAP weiter steigen? Also jetzt nur im Umkehrschluss am selben Tag, ja. Und deswegen, diese Allokation ist für mich eher ein Anteil, also wenn man das auch schon so nah darauf ausrichtet, dass man vielleicht sich mal die ganzen Depotallokationen im Allgemeinen mal anschaut. Ja, sondern einfach mal überlegt, wenn ich finde, dass mein US-Anteil zu hoch ist, Warren Buffett hat zum Beispiel nur US-Aktien eigentlich, bis auf die New Bank, ja, die New Holding. Deswegen macht euch da nicht so eine Platte. Eher mal die Allokation anschauen, die Unternehmen, bin ich damit happy oder nicht. Aber ich habe keine Angst vor einer drohenden Dollarabwertung. Ja, das, ja, vielleicht bin ich da auch zu naiv. Aber ich weiß nicht,
wie siehst du's? Tatsächlich würde ich gleich mit reinhaken. Also erstmal würde ich wieder dafür plädieren, KISS, ja, keep it short and simple, gar nicht so wahnsinnig tief, so sich Gedanken machen. Auch das ist in meinen Augen viel zu tief, auch wenn man sich damit beschäftigen möchte. Man denkt sich das ganze Thema Aktien kaputt, indem man dahingehend Gründe findet, auch wieder rauszugehen, wieder reinzugehen, sich irgendwelche Performances kaputt zu machen. Das ist genau das Thema, warum man sagt, hin und her, macht Taschen leer, bleibt dabei. Am Ende machen die Unternehmen, und das ist ja bei den Quartalszahlen auch immer wieder gesagt, währungsbereinigt. Ne? Also gerade du sagst es, manche, also sehr viele sind ja auch weltweit tätig, die haben eh schon ihre Währungsrisiken abgesichert, teilweise natürlich auch mit Termingeschäften, die sie eben auch immer aktiv managen. Das ist im Unternehmen schon drin. Also darum muss ich mir gar keine Platte machen. Es ist nicht meine Aufgabe als Investor. Ich kann mich ganz entspannt investieren, ob in Euro oder Dollar, ist völlig wurscht auf langfristige Sicht. Es wird immer gut laufen und es wird Phasen geben, da ist der eine mal ein bisschen besser, klar, dann sieht man die US-Börsen steigen geil, aber das Depot selber kommt nicht aus dem Quark, weil eben da noch zu viel Euro steht oder eben genau andersrum, ne, vice versa. Völlig egal, würde ich mir gar nicht so die Platte machen, du sagst es schon richtig, einfach entspannt investieren, nicht kaputt denken, nicht zu viel interpretieren, nicht zu viel versuchen, in die Zukunft zu sehen. Wer sagt uns, dass die Dollarabwertung so stark stattfindet? Das ist am Ende auch nicht wirklich hundertprozentig sicher. Insofern würde ich tatsächlich ruhig bleiben. Wir haben auch noch eine andere Anfrage bekommen, die sehr nah war, und zwar allgemein das Thema US-Anteil, weil auf vielen Kanälen, die derjenige aus der Community eben auch verfolgt, wird darüber geschrieben oder auch gesprochen, dass man den US-Anteil im Depot verringern soll. Vielleicht bin ich dann der Einzige oder wir beiden die Einzigen, die sagen, nein, bitte nicht. Ja, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Langfristig ist die USA nicht nur so gut gelaufen, weil der liebe Gott es so wollte, sondern weil sie halt einfach die besten Grundvoraussetzungen im Wirtschaftlichen haben, also im wirtschaftlichsten Sinne. Ja, auch wenn da jetzt ein paar Zölle dazukommen sollten, die vielleicht gar nicht so lange halten am Ende, da würde ich auch jetzt nicht die große Glaskugel rausholen. Und selbst wenn, dann sind es auch ein paar Jahre, die halt nicht gut laufen. Aber die Voraussetzungen, selbst unter einem Trump ist ja am Ende die Wirtschaft besser dran als, ich sag mal, in vielen, vielen anderen Ländern oder vielleicht auch 90% der Länder der Welt, wobei mir kein besseres im Grundgerüst einfällt, wenn man rein die wirtschaftlichen Chancen betrifft oder betrachtet. Ja, also dahingehend, und immer wieder ist das Gleiche zu sehen, die US-Unternehmen sind auch weltweit tätig meistens. Das heißt, man ist nicht nur in USA investiert, weil man halt Apple-Aktien hat, sondern man ist gleichzeitig zum Anteil in China. Man ist in großen Teilen Europa natürlich mit dabei und so weiter und so fort. Und deswegen auch hier nicht verrückt machen lassen, nur weil jetzt mal ein paar US-Aktien, gerade auch die Mag 7 vielleicht ein bisschen runtergekommen sind und deswegen auch der MSCI World nicht so gut aussieht. Bitte bleibt da ganz entspannt. Macht das Ding weiter. Also, gerade die Chancen nutzen.
Und der MSCI World, der regelt es eh selber. Ja, also ich kann es immer nur wieder sagen, vor ein paar Jahrzehnten war Japan noch der größte Anteil im MSCI World. Und trotz der Japan-Abwertung, trotz dass Japan nicht mehr so eine bedeutende Rolle im MSCI World spielt, hat der Markt alles eigentlich outperformed, was da draußen kreucht und fleucht. Ja, und das ist auch ein Riesenpunkt, Marcel. Ich glaube, da müssen wir nochmal ganz kurz auf das Thema 4 zurückkommen. Diese Investment-Tools, die wir nutzen. Ich möchte niemanden zu nahe treten, habe da auch wenig, weil ich mich da nicht mit beschäftige. Ich verfolge keine anderen Influencer oder Finfluencer. Also so auf Instagram etc. Und weil ich glaube, die sind nicht unabhängig, weil sie die meisten davon auch leben und leben müssen und leben wollen. Und ich kriege das auch mal mit, also dass man mir das erzählt, auf den und den Kanälen wird das gesagt. Aber das sind auch die eine Woche den einen durchs Dorf treiben, danach die andere Woche den anderen Werbepartner etc. Und ich lasse mich da nicht beirren. Also haltet an eurem Weg fest und schaut auch einfach da, wer es ehrlich meint. Ja. Und
Und auch davon gibt es ja viele, ne? Das muss man auch sagen. Also ja, auch viele, die, ich sag mal, genau dieses, auch das genauso sagen, ne? Bitte einfach stumpf weitermachen. Es ist genau das, wofür wir eigentlich auch immer den Kanal betreiben, ne? Dass wir eben gerade auch in Phasen, wo es volatil oder unsicher zugeht, die Sicherheit wieder reinbringen, dass man sagen kann, okay, Leute, das ist doch genau die Chance, dafür investieren wir ja. Ja, also das ist ja genau das Thema, wenn es mal schlecht läuft, dann einfach mehr zugreifen.
Und wer Bedenken hat, ist recht herzlich eingeladen, für einen Kaffee im Monat für 4 € in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen, ja, weil da gibt es jeden Tag kostenlosen Kaffee, aber nicht umsonst. Marcel, du hast einen 10x der Woche mitgebracht und dann erleuchte uns doch mal mit dem heiligen Gral, oder sollte ich eher sagen Grail.
Ja, Grail ist natürlich richtig. Das Unternehmen hat man hier im Rahmen des Podcasts sicherlich schon mal gehört in Verbindung mit Illumina. Illumina hatte ja 2021, glaube ich, die Übernahme angekündigt, Grail für 7,1 Milliarde Dollar zu übernehmen. Das ist dann nach 2 Jahren an den Wettbewerbshütern gescheitert, weshalb die Aktie wieder zurück an die Börse gebracht wurde als Spin-off. Und dahingehend jetzt natürlich von der Bewertung her nur bei 1 Milliarde ist, was natürlich trotzdem sehr teuer ist, auch dafür, dass das Unternehmen noch Verluste schreibt, dass das Unternehmen zwar wächst, aber jetzt auch nicht dynamisch, also nicht utopisch stark wächst, sondern eben tatsächlich so im 10er bis 20er Bereich an Prozenten. Aber lieber Philipp, und hier kommt jetzt das Thema, Grail hat natürlich etwas, warum Illumina gerne die 7,1 Milliarden bezahlt hätten damals, weil sie in der Früherkennung der Krebs oder Krebsfrüherkennung Tests entwickelt haben, die innerhalb von Minuten ein Ergebnis ausspucken. Und das sind natürlich schon, ich sag mal, rein medizinisch sehr fortschrittliche Geschichten. Ich sag mal, auch sehr einfache und ich sag mal auch bezahlbare Themen, da du einfach recht schnell natürlich herausfinden kannst und bevor es zu spät ist, kannst du dir natürlich auch vorbeugen bei, ich sag mal, jeglicher Art von Krebs. Und da sind sie in vielen Zulassungsphasen, auch natürlich haben sie schon Tests, die auch schon verkauft werden, deswegen machen sie auch schon ordentlich Umsätze, aber sind natürlich noch hochdefizitär, weil sie natürlich weiter forschen, Geld ausgeben, um diese Tests weiter voranzubringen, um sie einfach auch im Rahmen dessen der Medizin zur Verfügung zu stellen, aber eben auch für die ganze Welt dann auch zur Verfügung stellen und für auch jede Krebsart. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und mit 1 Milliarde sind sie in meinen Augen recht günstig, wenn man das jetzt mal hochskaliert und hochdenkt, wenn sie wirklich da überall auch weiter erfolgreich genau daran sind, wo sie eben aktuell sind, dann ist hier doch recht viel Raum zum Wachsen. Und ich hatte ja eine Aktie drin, nachdem die ja von Illumina, ich bin ja bei Illumina investiert, habe ich die Grail natürlich eingebucht bekommen. Und was willst du mit einer Aktie, wenn sie bei damaligen 10 €, 12 € stand? Das war natürlich sehr, sehr unsinnig. Und deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Die Aktie ist ja danach durch die Decke gegangen, war 230% im Plus bei mir im Depot. Und jetzt kam der Ausbruch und den habe ich tatsächlich mal genutzt, um eine spekulative Position einzugehen und bin tatsächlich jetzt mittlerweile 30-40% im Plus irgendwo dazwischen, weil die Aktie doch mal hin und her schwankt. Höchste Spekulation, keine Frage, aber ich glaube, langfristig könnte das sich hier sehr gut entwickeln, gerade auch wenn sie so langsam in Richtung, naja, Marktpräsenz gehen, die natürlich noch deutlich höher liegt als jetzt.
Ist notiert. Was soll ich dazu noch sagen?
Steht also in unserer Ten-Bagger der Woche-Liste.
Es steht in der Ten-Bagger der Woche-Liste, Marcel. Also wir werden dich auch dann daran natürlich messen. Und gucken wir uns einmal ganz kurz die Ten-Bagger an, ja, die wir haben. Also auch, wie gesagt, diese, da gibt es wie immer alles in den Shownotes. Und Marcel, was soll ich sagen? Es gibt schon Unternehmen, die 100% geknackt haben, nämlich 2 Stück. Folge 256 Landbridge, 106, ja, und wir sind bei Folge 286, also vor 30 Folgen, ja, vor 30 Wochen. Und dann gibt es noch 267, noch nicht mal mehr 30 Wochen her, 113%. Also richtig, richtig gut. Und wer war das? Das war Seotronics.
Ah ja, Seotronics, stimmt, die hast du mitgebracht, ne? Das war dieser Hidden Champion aus Deutschland, die, glaube ich, die Funktechniken machen. Die sind zuletzt richtig gut gestiegen. Ja, die habe ich tatsächlich auf der Watchlist zumindest zu beobachten. Die sind richtig auf die Decke gegangen. Also sie sind am nächsten der Ten-Bagger wahrscheinlich.
Ja, ne, genau, also bis jetzt. Aber dann haben wir zum Beispiel auch vor 2 Folgen über BBB Foods und Biko gesprochen. Hier stehen 22 und 10% zu Buche. Also das ist ja auch das, was wir immer sagen. Es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Also bleibt bitte entspannt. Marcel, hast du das Partyhütchen dabei? Wir kommen ja, zum klar. Top der Woche. Und das ist nämlich YouTube. Happy Birthday, 20 Jahre. Und ich habe ein paar Fakten mitgebracht. 2,5 Milliarden aktive Nutzer pro Monat, ja. Täglich sehen sich Menschen über 1 Milliarde Stunden Videomaterial an. 40 Minuten im Schnitt, ja, ist man mit dabei. 70% der YouTube-Wiedergabezeit sind mobile Geräte. Und weißt du, was das meistgesehenste Video auf YouTube ist? Der Baby Shark Dance.
Ja,
ja,
schon was
mit 8,9 Milliarden Aufrufen. Also Wahnsinn. YouTube ist nach Google die zweithäufigst besuchte Webseite der Welt. Es gibt über 31 Millionen Kanäle. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass es einfach wir Teil auch davon sind und auch einen Teil an YouTube natürlich besitzen über unsere Alphabet-Aktien. Also mein Top der Woche, 20 Jahre YouTube.
Ja, vielleicht ein guter Anlass, auch mal kurz auf die Quartalszahlen einzugehen, denn die waren ja auch letzte Nacht zu sehen und die waren richtig stark, Philipp. Ich bin sehr begeistert und klar, YouTube ist zwar ein bisschen rückläufig gewesen im Vergleich zum vierten Quartal des letzten Jahres, aber das ist auch natürlich immer saisonal. Das Q4 ist immer stärker als das Q1, das darauf folgt, aber alle anderen Segmente, gerade auch die Cloud, wächst natürlich mit 30% richtig stark. Und ich glaube, da muss sich der Konzern nicht verstecken. Das sind wirklich tolle Ergebnisse. Sie haben die Dividende um 5% angehoben, was, ich sag mal, im Rahmen des Möglichen ist. Und mit 12% Umsatzwachstum generell ist natürlich schon sehr, sehr stark. Philipp, ich bin und bleibe hier sehr gern investiert bei diesem doch, wie ich finde, sehr spannenden Unternehmen. Und nein, ich habe gar keine Angst vor irgendwelchen Regulatorikbehörden, die da irgendwas abspalten wollen. Gerade auch, bis jetzt immer wieder das Thema Chrome war. Auch da, bis da was stattfindet. Das wird Jahre dauern. Und im Zweifel hat man vielleicht noch mehr Wert, weil Chrome einzeln vielleicht sogar mehr Wert ist als im Rahmen des Konzerns. Also bin ich entspannt und gerne investiert. Mein Top der Woche ist, lieber Philipp, und da wird es sportlich, Adidas. Denn die Adidas-Aktie hat richtig gut performt jetzt nach der Bekanntgabe der Quartalzahlen. Das liegt daran, dass man hier ein wirklich gutes Quartal gesehen hat. Und das ist natürlich insofern spannend, weil natürlich die ganzen Sportartikelhersteller richtig Probleme bekommen haben. Und wie hat man beim Gewinn und Umsatz zulegen können? Der CEO namens Gulden. Es handelt sich fast um das Maximum des Möglichen. Na, das ist doch mal eine Aussage. Also hier hat man alles im Q1 rausgeholt. Mit 30% Umsatzwachstum ist man auf 6,15 Milliarden Euro gekommen. Und ohne Cheesy-Verkäufe wären es sogar mehr gewesen, weil die ja letztes Jahr einen Sondereffekt im ersten Quartal gehabt haben. Also 17% Wachstum wäre es bereinigt gewesen. Betriebsergebnis um 82% gesteigert, was natürlich auf einem sehr schwachen Niveau war vorher, weshalb man sich von dieser wahnsinnig starken Zahl nicht blenden lassen sollte. Die Aktie natürlich im Plus. Und jetzt ist hier natürlich die Frage, wie wird Nike und Puma abschneiden für das Q1? Und ich glaube, und deswegen ist mein Top der Woche, dass Adidas tatsächlich am ehesten das Ruder rumgerissen hat, am besten das Ruder rumgerissen hat. Bei Nike wird es ja noch ein paar Wochen dauern, bis sie melden werden. Bei Puma wird es sicherlich auch nochmal spannend und natürlich auch bei sowas wie Lululemon, die ja auch da in dem Sektor mit spielen. Da muss ich schon mal sagen, großes Lob an Adidas, dass sich hier doch, ich sag mal, im Rahmen des schwierigen Marktumfeldes, was ja alle betrifft in diesem Sektor, doch eine sehr gute Entwicklung oder auch einen guten Turnaround hingelegt haben. Philipp, leite uns doch gerne mal kurz zum Chart, damit ich da nochmal vielleicht ein Wort dazu sagen kann, denn die Aktie ist immer noch weiterhin im leichten Aufwärtstrend, hat aber die Hochs natürlich noch nicht erreicht, weil natürlich wie auch immer die Probleme da sind. Aber jetzt eben nach dem Abverkauf gab es doch ein schönes Tief, das hätte man schön nutzen können schon, keine Frage, aber die Quartalszahlen hier sollten noch weiter Aufwind geben für diese Aktie und dann kann es auch schnell mal zu einem neuen 52-Wochen-Hoch kommen. Wenngleich natürlich hier die Volatilität auch immer noch gegeben ist, aufgrund Zölle und so weiter und so fort. Das sollte weiter ein Thema sein und dahingehend natürlich auch für Adidas relevant. Aber mit den Quartalzahlen im Rücken kann man doch positiv dem Trend folgen und gegebenenfalls einfach die Chance nutzen und hier mal blind den Sparplan anwerfen. Ich selbst werde hier nicht investieren und bin auch nicht investiert, weil ich keine Lust habe auf ein Unternehmen im Depot, wo ich jetzt oder wo es immer getrieben ist, den Trend unbedingt zu erwischen der Leute. Und wenn sie es mal nicht schaffen, dann fällt die Aktie wieder. Und wenn sie es dann doch mal schaffen, ist wieder super. Und das ist doch immer sehr, sehr ein Auf und Ab, was man doch bei den Sportartikelherstellern allen voran auch sehen kann.
Ja, gehe ich auch wieder voll mit. Wir hatten ja die Woche auch wieder in der WhatsApp-Gruppe die Diskussion, jetzt Nike kaufen oder so. Und da muss man wirklich einfach meines Erachtens nach völlig entspannt bleiben und sich immer mal fragen, ist dieses Unternehmen wirklich so, ja, ist die Zukunft so rosig, wie es manche machen? Ich persönlich sehe das nicht. Mein Flop der Woche, Marcel, ich hatte es vorhin schon angekündigt, ist ein nicht Kevin Kühnert, sondern Kevin Kühnert hat ein Interview gegeben über seinen politischen Rückzug. Der kam ja damals doch sehr schnell und sehr abrupt und auch gefühlt, auch für mich war es so auf einmal, oh, jetzt ist er weg. Und wieso, weshalb und warum hat keiner wirklich gesagt. Gegenüber der Zeit hat er jetzt in einem Interview gesagt, dass er diesen Schritt unter anderem mit körperlichen Angriffen und Bedrohungen gegen sich, etwa von Neonazis und Corona-Leugnern, begründet. Er habe den Glauben daran verloren, gegen den Hass ankämpfen zu können, der vorrangig auf Social Media verbreitet werde. Vielleicht ist das der Punkt, wo das pathologisch geworden ist. Am Ende war da ein Gefühl von absoluter Vergeblichkeit, sagt Kühnert. Das ist natürlich, ja, vielleicht auch überspitzt, auch in dem Interview gesagt. Ich weiß es aber nicht, ja. Ich kann es mir aber vorstellen, wenn ich teilweise auch mal so ein bisschen lese auf Social Media, wie manche Leute Sachen kommentieren, da kann ich immer nur sagen, ach du Scheiße, ja, also ob die Leute sich sowas trauen würden, den Menschen auch ernsthaft ins Gesicht zu sagen, aber es scheint Leute, die sich das auch trauen, und ich finde es hervorragend, wenn jemand in einer demokratischen Partei sich engagiert, etwas verändern möchte, und es tut mir total leid für ihn, ja, weil ich finde, dass man dann so, ja, auch also wirklich so, dass man Angst haben muss, aufzustehen und etwas verändern zu wollen, das finde ich nicht gut. Gewalt ist in meinen Augen nie eine richtige Lösung. Und was mich dann doch sehr überrascht hat, er wurde auch sehr privat. Er ist homosexuell, was ich persönlich auch nicht wusste. Und er ist mit einem, er hat nicht gesagt wer, aber er ist mit einem FDP-Mitglied liiert. Ja, also da sieht man auch die Toleranz, die er hier auch lebt. Und für mich persönlich muss ich dir sagen, Marcel, hat es ihn doch sympathischer gemacht und auch nahbarer. Und deswegen ist es eigentlich mein Flop, wenn Leute nicht mehr mit Argumenten weiterkommen, sondern leider so Menschen fertig machen müssen, dass sie sich so zurückziehen, obwohl sie die Welt oder sie wollen die Welt positiv verändern. Aus ihrer Sicht, ich muss diese Meinung nicht teilen, aber dennoch sie respektieren. Ja, und er kann natürlich zu Hause jetzt auch mit seinem Mann dann immer weiter diskutieren. Ich glaube, die haben auch einiges zu besprechen.
Ja, mit Sicherheit. Das ist ja, ich meine, es ist ein Off-Topic-Thema, ne, zu unserem Podcast, ganz klar. Aber finde ich, ist nochmal ganz wichtig. Es ist ja auch egal, welchen Themen, ob das politisch oder sonst über irgendwas ist. Einfach mal wieder die Liberalität an den Tag zu legen, so aus dem Gedanklichen heraus, dass man dem anderen einfach zuhört, dem anderen Meinung einfach, ich sag mal, auch hinnimmt, vielleicht auch versucht zu verstehen und dann auch dahingehend mal einfach drüber nachzudenken. Ja, das muss nicht richtig sein. Man kann das auch sagen, okay, kann ich, würde ich so nicht unterstützen, würde ich so nicht unterschreiben. Alles legitim, aber jeder kann auch, ich sag mal, dahingehend seine Meinung haben. Und da den anderen anzugehen, das ist für mich das Unfreiheitlichste der Welt, verstehe ich nicht, ist auch respektlos. Und das sieht man ja doch hin und wieder. Und du sagst es ja auch nicht nur in Kommentaren, sondern auch generell bei solchen Themen ist ja doch die Anonymität immer der Schutz, der dahinter steht. Und da ist natürlich die Respektlosigkeit viel zu groß. Sehr schade, so generell sehr schade. Und ich glaube, das sollte wieder ein bisschen besser werden, die Diskussionskultur, dass man einfach wirklich konstruktiv an Themen arbeitet und nicht immer nur auf persönlicher Ebene da hin und her geht. Am Ende des Tages zeigt es ja auch und beweist es ja auch, dass Kevin Kühnert eben auch zuhören kann offensichtlich und mit einem FDP-Politiker da eine ganz andere Richtung vor sich hat und trotzdem funktioniert das. Und das kennt, glaube ich, auch jeder von den Gesprächen mit anderen Menschen, dass wenn einer mal eine andere Meinung hat, plötzlich der Austausch ein ganz anderer ist. Ne? Also dann auf einer anderen Ebene, auf der persönlichen, wo du sagst, da kannst du in die Augen gucken und sagen, okay, verstehe ich nicht, würde ich nicht machen, aber kann es irgendwie, also kann deinen Punkt nachvollziehen und deinen Standpunkt. Ne? Und das geht tatsächlich verloren, so ein bisschen gefühlt, das ist sehr schade drum. Ich hoffe, dass das.
Aber wir erleben das ja auch teilweise hier auf YouTube, auch in den Kommentaren.
Ja, auch das, da gibt es immer welche, die sagen, ihr seid da die größten Spasten. Ich meine, das mag stimmen aus seiner Sicht, ne? Ist ja auch in Ordnung.
Ne, deswegen ja beachte mal bitte den Disclaimer.
Genau. Also, ne, wenn man die Meinung dann nicht teilt, weil man halt, keine Ahnung, dieses völlig utopisch findet aus der Sicht heraus, dann ist das ja okay. Aber kann man natürlich konstruktiv auch sagen und versuchen, den Punkt. Ne? Das machen wir ja auch bei jedem Kommentar, dass man die Sachebene da rausfiltert, auch wenn es nicht immer die Sachebene ist. Und dann einfach mal drüber nachzudenken, ob vielleicht diejenige recht hat. Ja, meistens derjenige, in dem Falle. Ja, mein Flop der Woche, lieber Philipp, ist Apple und Meta in dem Falle, denn die EU verhängt hier 700 Millionen Euro Strafe, 500 Millionen für Apple, 200 Millionen für Meta. In erster Instanz muss man ja sagen, und sie haben europäisches Digitalrecht verletzt, Philipp. Sauerei. Dagegen wurde also verstoßen. Und wofür ist das gut? Dieses digitale Recht mit der Verordnung soll zum Beispiel sichergestellt werden, dass mit einer marktbeherrschenden Stellung keine anderen Anbieter benachteiligt werden. Zitat Ende. Apple hat also laut App-Entwickler in den eigenen App-Store gezwungen. Also man konnte nicht Apps extern beziehen, sondern musste immer den App-Store nehmen. Das meint jetzt Apple wiederum natürlich, dass es unfair ist. Ja, natürlich. Apple bietet die Plattform und natürlich haben wir das Vorrecht, einen App Store anzubieten. Und wer das eben nicht möchte, muss halt ein anderes Handy kaufen. Von mir eine ganz freie Wertung, ne, weil ich bin kein Jurist. Aber man werde gezwungen, Technologie kostenlos abzugeben. Das ist das Argument von Apple, weshalb sie natürlich dahingehend Berufung einlegen werden. Wir haben Hunderttausende von Entwicklungsstunden investiert und Dutzende von Änderungen vorgenommen, um diesem Gesetz zu entsprechen, teilte Apple mit. Meta steht im Fokus, dass sich Nutzer von Facebook und Instagram zwischen einer monatlichen Gebühr für eine werbefreie Version und einer kostenlosen Version mit personalisierter Werbung entscheiden müssen. Es gebe Nutzern nicht ausreichend Möglichkeiten, sich für einen Dienst zu entscheiden, der weniger persönliche Daten verwende. Ja, Meta warf der Kommission wiederum dann vor, sie versuche, erfolgreiche amerikanische Unternehmen zu behindern. Brüssel zwinge den Konzern, sein Geschäftsmodell zu ändern und erlege ihm damit eine milliardenschwere Gebühr auf. Also es bleibt spannend, ist vielleicht mal vorwegzunehmen, also ich bin ja bei Apple investiert, die Strafzahlung tut Apple jetzt so an sich nicht unbedingt sehr weh, muss man auch sagen. Aber natürlich ist es richtig so, dass sie dagegen kämpfen, vor allen Dingen, wenn sie einen Teil davon vielleicht auch recht haben. Ne? Also je nachdem, es muss dann auch das Gericht entscheiden. Möchte ich ja, wie gesagt, keine Wertung vornehmen. Es ist üblich EU, ja, und das Digitalrecht, dass wir natürlich eher bestimmte Dinge einschränken und schon in Leitplanken legen, bevor sie überhaupt erstmal groß geworden ist, ist auch nichts Neues, ist ja keine Frage. Thema hier nur KI, ne? Das ist ja das nächste große Ding, was da hier auch immer reguliert wird. Aber es bleibt spannend und ist für mich aber so ein gewisser Flop, weil sich eben hier, wieder zwei gegenüberstehen, die sich wahrscheinlich nicht zum letzten Mal gegenüberstehen werden. Voraussichtlich.
Wird spannend, ja. Wo das Ganze endet dann auch. Was mich jetzt interessiert, Marcel, würdest du für Instagram zahlen im Monat? Also wenn es heißen würde, es wird nur noch kostenpflichtig, würdest du, also ich persönlich kann dir sagen, ich wäre weg.
Ja, viele wahrscheinlich, ne? Deswegen gibt es ja diese Auswahl, dass du sagst, genau. Ich möchte bezahlen.
Aber wenn man sie jetzt nehmen würde, würdest du bezahlen? Also würdest du einen Zehner bezahlen im Monat?
Nein, würde ich auch nicht machen. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich nicht, also das wird ja nicht angestrebt. Ne? Hier geht es ja wirklich darum zu sagen, nehme ich das eine oder das andere und da gibt es wieder nicht genug Auswahl für den Kunden. Das ist so das, was vorgeworfen wird. Das sehe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht, weil ich kann entweder entscheiden, ich bin der halt die Werbung nimmt oder ich bin halt der keine Werbung nimmt.
Kann man, kann man jetzt schon Haken bezahlen? Hat. Kann ich das überhaupt?
Ja, du kannst ja diesen Haken bezahlen. Das ist ja nach wie vor das Thema.
Und dann habe ich keine Werbung?
Meines Wissens nach weniger oder keine Ahnung, ich habe es ja nicht. Vielleicht weiß es jemand, unsere Community kann das sagen. Wie dem auch sei, ich würde natürlich erstmal so nichts bezahlen, aber am Ende des Tages ist es eine kostenfreie Leistung, eine kostenfreie App.
Abos. Ja. Oh, da ist bei mir nicht, wird nichts angezeigt. Ach, naja. Also. Kommen wir,
manchmal kann man auch die Kirsche im Dorf lassen. Ne?
Kommen wir zu den Veränderungen in unserem Depot. Hat sich was getan? Bei dir die Woche, Marcel, nichts, ne?
Nein, genau. Ich bin sehr ruhig durch diese Woche gelaufen.
Bei mir gab es einen Neukauf und ich weiß, ich sage immer, oh, mein Depot wird zu groß und. Aber ich sag mal so, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ne? Und ich bin eingestiegen bei Enel aus Italien, ja. Nicht, weil ich die Italiener so lieb habe und die ganze Kultur auch so mag, sondern tatsächlich, man hat Öl und Gas. Ja, ich glaube auch wegen dieser Thematik LNG, da sind sie auch mit dabei. Sie sind auch bei der Kernfusion mit dabei. Und was mir aber doch sehr gut gefällt, ist, dass 2/3 der Energien, die sie vermarkten, ja, erneuerbare sind. Und sie haben eine starke Stellung in Europa, im Süden. Also sind auch Regionen, wo ich noch nicht so viel Geld mit den anderen Unternehmen verdiene. Und sie sind auch zum Beispiel in Iberien, aber auch Südamerika aktiv. Ja? Auch da wieder Emerging Markets. Und diese Unternehmen, also diese Länder sind natürlich energiehungrig, weil sie sich natürlich auch entwickeln wollen. Sie haben eine klare Dividendenstrategie. Der Dividendenfloor liegt bei aktuell 46 Cent je Aktie. Sie haben die Verschuldung reduziert, sie kaufen Aktien zurück. Und ich habe mich jetzt bei 6% Dividendenrendite eingekauft, Marcel, und glaube, langfristig werde ich bei einem KGV von 10, KBV von 2, glaube ich, viel Spaß haben. Ja, und du sagtest ja selber, die Aktie ist in einem langsamen Aufwärtstrend, richtig?
Genau, also ein defensiver Wert, ne, keine Frage. Also es ist natürlich ein Aufwärtstrend immerhin, einer zu erkennen. Das ist bei den ganzen oder gerade bei Energieversorgern nicht immer zu sehen. Insofern eine schöne Geschichte, dass die Aktie zumindest auch im Wert sich weiterentwickelt und nicht nur seitens der Dividende was Gutes tut, sondern eben auch auf beiden Ebenen für die Rendite sorgt. Schön. Kann man
So,
machen.
jetzt kommen wir zu 12 mutigen Leuten, die uns geschrieben haben, wieso, weshalb und warum sie in etwas investiert haben. Und Marcel, wir starten mit dem Sören. Und er hat Interactive Broker gekauft. Und wir haben mal gefragt, wieso, weshalb und warum. Marcel, ich werde dir das jetzt vorlesen. Und du sagst mir, kannst du Sören nachvollziehen? Und ist es auch etwas, was du jetzt mitnimmst? Also, Interactive Broker, ein Broker-Anbieter, 20% Accountwachstum year over year, bietet alles von Aktien bis Leerverkauf von Privat- bis Geschäftskonten. Gründer besitzen 68% der Aktien, Insider insgesamt 76%. Stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum in allen Bereichen der Welt. Die Bruttomarge von 50%, EBIT-Marge von 58%. Ich vermute, das hat er verwechselt. Und eine Gewinnmarge von 45%. Profiteure von Aktienlust der Amerikaner, da dort im Gegensatz zu uns finanzielle Analphabeten wie in Deutschland nicht so sehr vorhanden sind, deren größtenteils natürlich auf Aktien beruht, 401k or DRIP. Viele Grüße, Sören.
Also kann ich total nachvollziehen. Das Investment Case ist absolut schlüssig in meinen Augen. Das ist ein tolles Unternehmen. Interactive Brokers läuft seit, ich sag mal, Jahren auch wirklich sehr, sehr erfolgreich an der Börse. Klar, auch hier und da mal volatil, wenn es eben nicht mehr so läuft an der Börse, gibt es natürlich auch mal ein bisschen weniger Handel. Aber letzten Endes, solange es, ich sag mal, attraktiv bleibt und gerade in den USA ist es attraktiver, als er schon sagt, in Europa, da gibt es dann häufig größere Dellen in der Aktienlust. Aber in dem Falle kann ich das gut nachvollziehen und würde da auch jetzt nichts gegen argumentieren.
Cooles Unternehmen auf jeden Fall. Dann hat die liebe Dana uns geschrieben, hi, also AMD hat sie vorgeschlagen. Meines Erachtens nach ist AMD ein absolut interessanter Turnaround-Kandidat. Ich bin mir sicher, dass der KI-Markt kein Monopol von Nvidia bleibt. Des Weiteren hat AMD mit Lisa Su einen ausgezeichneten CEO. Alles in allem steckt unglaublich viel noch nicht ausgeschöpftes Potenzial in der Aktie. Ich persönlich sag dir, Marcel, ich mache einen Haken dran, gehe alles mit, was Dana sagt und glaube, wenn man bei Nvidia noch nicht investiert ist, könnte man mit AMD viel Spaß haben. Oder vielleicht beides auch spielen.
Ja, genau, ne? Würde ich auch gerade sagen. Also ich glaube, selbst wenn Nvidia weiterhin das KI-Chip-Monopol behält, wird AMD trotzdem mitwachsen, weil sich natürlich dieser Markt insgesamt entwickelt. Und selbst wenn sie nur einen gewissen kleinen Anteil erhalten, der ist dann aber größer, als das eben noch vor ein paar Jahren war. Und deswegen ist AMD in meinen Augen auch ein sehr guter Turnaround-Kandidat. Ich bin investiert, was soll ich auch anders sagen. Sehe das genauso aus dem gleichen Investment-Case hinaus, weil sie eben doch Leistung bringen, Intel überholt haben in vielen Dingen. Und da die neue, ich sag mal, Intel-Chance auch haben, da generell einen sehr großen Markt für sich zu beanspruchen. Und gerade das Thema Rechenzentren ist ja hier auch und das ganze Thema KI ein echter Wachstumsmarkt, den AMD hier auch gut abbilden kann. Bin ich bei, Dana.
Ja, sehr, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Machen wir weiter mit der Spinne. Und die Spinne hat vorgeschlagen Jenoptik. Und er schreibt, hallo ihr zwei, ich finde Jenoptik ziemlich fair bewertet. Sie haben ihre Schulden im Griff und verdienen auch noch Geld. Außerdem zahlen sie Dividende mit Steuerstundung. Ich habe einen Einstieg unter 15 Euro verpasst und hoffe, es geht noch einmal kurz runter. Gruß, Frank. Persönlich, ich bin nicht so der Fan von Jenoptik. Ja, catcht mich einfach nicht so die Aktie. Und auch, muss ich dir ehrlich sagen, hat mich die Argumentation von Frank jetzt nicht dem Unternehmen näher gebracht. Wie ist es denn bei dir?
Ja, natürlich kann man da immer tiefer einsteigen, keine Frage. Aber ich sag mal, auf dem Niveau ist die Chance wahrscheinlich größer, als es lange Zeit zuvor war. Ne? Und auch da hätte man vielleicht nicht gedacht, dass sie unter die 20 Euro drunter rutscht. Insofern ist es vielleicht wirklich eine gute Chance. Ob sie nochmal das Tief von 15 Euro trifft, bleibt abzuwarten. Der nächste Widerstand ist bei 18,70. Und dann wird sich zeigen, ob sie nochmal auf die 15 fallen oder nicht. Kann durchaus passieren. Also ich glaube, da tut die FOMO jetzt nicht unbedingt Not. Gerade auch, weil die Widerstände kurz bevor sind. Also da muss man, glaube ich, nicht überhastet rein. Wenn man überzeugt ist, ich meine, letzten Endes muss man sagen, liegt die Aktie ja schon 8 Jahre lang in einer Seitwärtsphase. Sie haben fundamental natürlich da relativ, ja, auch Probleme mit dem Thema, oder mit dem ganzen Thema China. Aber auch immer, wenn jetzt Zölle eintreten, ist das natürlich auch nochmal ein Negativpunkt, weshalb ja die Aktie auch so gefallen ist. Ich sage mal, rein aus der Bewertungssicht, wenn man positiv gestimmt ist auf das Investment Case, auf das Geschäftsmodell, dann sollte es eine gute Chance sein, wenn man den langen Atem mitbringt. Insofern, ja, warum nicht? Und wenn man auf die Blitzer steht, sowieso, weil die werden ja von Jenoptik auch überall hingestellt, diese modernen schwarzen Blitzer, die jeder irgendwie mal gesehen hat.
Machen wir weiter mit Leon. Er schreibt Kaspi. Kaspi ist wie Tencent, eine Super-App, die in Kasachstan den Markt dominiert. Der CEO hat mit knapp 23% der Aktien ordentlich Skin in the Game und macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Mit Arbeitskollegen aus Kasachstan gesprochen, die durchweg begeistert sind von Kaspi. Umsätze kommen überwiegend aus den Finanzdienstleistungen, was mir sehr gut gefällt. Da gute Margen, nur 31% aus Marktplatz umsetzen. Des Weiteren sind sie in den türkischen Markt mit einer Übernahme expandiert, was ich für vielversprechend halte. Kaspi würde in den nächsten Jahren im Schnitt um 15% beim Umsatz wachsen, bei einem KGV von 7. Meiner Meinung nach ein sehr guter Play in Schwellenmärkten mit hohem Renditepotenzial. Bei weiteren Fragen gerne melden. PS, macht weiter so. Ihr zwei liebe euren Podcast. Ja, lieber Leon. Bon chance, würde der Franzose, glaube ich, jetzt sagen. Ich persönlich kann diese App nicht fühlen. Ich kann auch die Tencent-App nicht fühlen. Er hat natürlich den Vorteil, dass er Arbeitskollegen aus Kasachstan hat. Ich hoffe, es ist nicht Borat. Und dann muss man einfach sagen, ich glaube, es wäre jetzt nicht meine erste Investment-Idee fürs Depot. Ich frage mich, handelt man tatsächlich die Kaspi-Aktien oder ist es nur eine ADR? Aber als kleiner Teil in einem Depot, also KGV von 7, scheint, dass der Markt das alles nicht so einpreist, wie der liebe Leon das hier jetzt so geschrieben hat. Wie siehst du es denn?
Naja, das ist natürlich eine Aktie, die ein bisschen polarisiert. Ne? Auf der einen Seite hat man natürlich eigentlich mal ein Land, welches man jetzt sehr schwer als Westeuropäer auch greifen kann, das ist ganz klar. Aber wenn man natürlich dann von Arbeitskollegen schon, ich sag mal, den Mehrwert hört, ist das natürlich näher dran, als wir das jetzt so von unserer Praxis her kennen. Die Zahlen sprechen für sich. Das KGV ist natürlich so tief, weil der Markt einem Unternehmen aus der Region nicht so viel zubilligt und natürlich die Risiken höher sind. Gleichzeitig ist es keine ADR, sondern eine GDR, also relativ ähnlich. Das Konstrukt, sollte es da politisch schwierig werden, wobei ich davon jetzt nicht ausgehen würde, wäre das wieder, immer ein schwieriges Thema, weil man natürlich die Eigentumsrechte da nur über
Ja. Ist Kasachstan eine Demokratie?
Keine Ahnung, mir ist auch nicht beschäftigt. Ne? Kannst du ja gerne mal googeln, wie dem auch sei. Ich glaube, dass die App natürlich super ist, weshalb die natürlich auch sehr erfolgreich sind, auch an der Börse nicht ganz schlecht. Aber es ist ein spekulativer Teil und ich möchte auch erinnern, dass es natürlich als GDR auch immer ein Risiko gibt, wie es auch bei chinesischen Aktien ist, wo man vielleicht die politische Lage immer ein bisschen im Blick behalten sollte, zumindest drauf schielen sollte. Und die Bewertung sagt ganz klar, wie bei chinesischen Aktien ja auch unter anderem, dass man in der Region natürlich immer einen gewissen, nicht die gleichen KGVs erwarten kann, wie vielleicht in der westlichen Welt, um das vielleicht mal so rum auszudrücken. Dennoch, wie gesagt, spekulativ könnte das ein schöner Renditebringer sein und das hat er, glaube ich, ganz gut als, ja, mit hohem Renditepotenzial sehr gut zusammengefasst.
Ich möchte, also, wenn man kurz googelt, kommt man auf, Kasachstan wird autoritär regiert, Korruption ist weit verbreitet, die Menschenrechtslage gilt als kritisch, so ist zum Beispiel die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. 2022 kam es erstmals zu größeren Protesten gegen die Regierung und was ist natürlich passiert? Sie wurden gewaltsam niedergeschlagen. Also da vielleicht auch nochmal dann mit der politischen Lage auch nochmal und den Risiken auch hier nochmal beschäftigen.
Marcel, machen wir weiter. Sollte man nicht ignorieren.
Ja, gern. Machen wir weiter mit Felix. Und Felix schreibt Novo Nordisk und er schreibt sehr gerne, die Aktie liegt derzeit unter dem durchschnittlichen KGV und ich gehe von einer fundamentalen Unterbewertung aus, in Klammern langfristig. Die Konkurrenz ist derzeit im Vorteil, aber ich glaube an die Produkte in der Pipeline und Trump wird nicht ewig regieren. Am Ende ist es eine Risiko-Chancen-Abwägung über mindestens 15 Jahre. Komplimente übrigens zum Podcast, ich schätze den Content sehr. Und lieber Felix, ich glaube, du hast hier, ja, einen Gewinner. Muss ich natürlich auch sagen, weil ich selber investiert bin. Auch schon mehrmals nachgekauft habe. Und meine Hand, Marcel, ich kann es zeigen, sie blutet noch nicht. Also ich glaube nicht, dass ich in ein fallendes Messer gegriffen habe.
Ja, wir sind zu früh rein, keine Frage. Aber wer konnte auch sehen, dass die Aktie nochmal so billig wird. Insofern, ich bin völlig bei ihm, gerade auch mit diesem Anlagehorizont. Ich bin auch investiert, ne? Was soll ich sagen. Aber sehe da auch jetzt die Risiken nicht, weil nach wie vor wird das Ozeanweg von A nach B geschoben. Verkauf, Verkauf, Verkauf. Das geht wie geschnitten Brot. Und auch wenn das nicht die besteinnehmendste Variante ist, sind die Pillen ja trotzdem nicht überall gleich verfügbar und zugelassen. Insofern, auch da wird noch was kommen von Novo Nordisk. Und da bin ich optimistisch, langfristig gerade auf eine Sicht von, ich würde sogar weniger Jahren sagen, dürfte es schon sich mehr als gelohnt haben, hier einzusteigen. Aber Disclaimer, weil wir können uns tierisch irren und morgen ist Novo Nordisk pleite und dann stehen wir da, ne? Wie die Gelackmeierten.
Hätten wir mal lieber ein bisschen mehr Zucker genommen, ne?
Ja, hätten wir auch
gut werden können. DS und er hat uns, oder er oder sie hat uns sehr viel geschrieben zu Amazon. Ist selbst stark korrigiert. Mir fällt auf Anhieb erstmal kein Unternehmen ein, das in allen Geschäftsbereichen unterwegs ist wie Amazon. Punkt Nummer 3, Konsumverhalten der Menschen nimmt gefühlt immer mehr zu und auf dieser Plattform bekommt jeder alles. Punkt Nummer 4, ein super Benefit ist natürlich Amazon Prime. Hierzu kommt eine ganze Palette geboten an Stream, aber auch natürlich Live-Sport. Jetzt kommen noch die spekulativen Gedanken. Wenn jetzt zum Beispiel Prime mehr Bundesliga, NFL, Champions League, NHL Boxen zeigen würde, würden natürlich noch mehr Leute Prime jetzt kaufen. Punkt Nummer 5. Amazon ist bisher in meinem Depot nur über den MSCI vertreten, weshalb eine kleine Position nicht schaden sollte langfristig. Die Prognose für die Zukunft hinsichtlich des kontinuierlichen Wachstums finde ich auch nicht schlecht. Ist eher ein Gedanke, Amazon ist als Geschäft glaubefreier für neue Geschäftsmodelle und wie zum Beispiel sich eventuell auch noch neu zu erfinden. Beispiel Novo Nordisk wird immer Medikamente machen. Ich persönlich bin auch schon lange bei Amazon investiert, du ja auch. Ich habe sie auch im MSCI, habe sie aber auch als Einzelaktie und alles, was er hier schreibt, kann ich auch nur so unterschreiben. Wie siehst du es?
Ja, absolut. Also Amazon hat ja nicht nur die Größe des Vorteils generell, sondern sie haben ja auch mit Prime wirklich ein Produkt geschaffen, was einfach quersubventionierbar ist innerhalb des Unternehmens. Ne? Also du kannst einen Mehrwert bieten, welcher wieder mehr Kunden hineinzieht. Gleichzeitig hast du aber noch mehrere Zusätze, wie zum Beispiel jetzt die Saison nicht hat. Ne? Weil dann guckst du halt Sport. Aber wenn ich sage, ich interessiere mich gar nicht für Sport, hab's aber mit drin, aber habe vielleicht ein ganz anderes Thema, wäre ich trotzdem wieder Prime-Kunde, speziell, also rein aus der Sicht des Kundenkreises. Also der TAM ist dadurch natürlich riesig, darf die Cloud nicht unterschätzen, auch das Thema KI wird hier nicht oder wird nicht dran vorbeilaufen. Und ich glaube, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Ansatzpunkte und viele Investmentthesen, die Amazon weiter tragen wird. Und das sieht man ja auch. Sie sind immer noch langfristig im Aufwärtstrend und keine Ahnung, 300% im Plus, die werde ich auch nicht hergeben, nicht eine einzige Aktie, weil dieses Unternehmen wirklich top ist und es auch weiter versucht, vorn dran zu bleiben. Und Andy Jassy hat es ja im Aktionärsbrief, wir haben ja darüber berichtet hier im Rahmen des Podcasts auch, dass sie weiterhin innovativ bleiben wollen für die Zukunft.
Machen wir weiter mit Ruben. Und er hat uns vorgeschlagen, Visa, die Freiheit nehme ich mir. Ehrlich gesagt hatte ich sie schon mal und habe sie dann leider verkauft. Sie war mir zu langweilig. Großer Fehler, ich weiß. Und nun in diesen Zeiten, Coca-Cola, ne?
Ja,
Coca-Cola. Lola, Entschuldigung, Lola. Und, in diesen Zeiten weiß ich genau, solch eine Aktie zu schätzen. Also definitiv mein nächster Kauf und ich werde sie auch nicht wieder verkaufen. Was soll ich sagen? Coca-Cola, ja, schmeckt Warren Buffett schon seit Jahrzehnten. Und wie man mit Sirup so viel Geld verdienen kann. Ja, und ich muss dir aber ehrlich sagen, Marcel, was mir im Moment auffällt, und du weißt, ich gehe beruflich viel essen. Und am liebsten, mein Getränk ist ja immer Coke Zero mit Eis und Zitrone oder Pepsi Max. Mit Eis und Zitrone natürlich als Pepsi-Aktionär, Pepsi Max. Und ich habe so das leichte Gefühl, dass bei den Restaurants, wo ich in den letzten Zeiten war, immer mehr und mehr Pepsi Max mir dann angeboten wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das bald in den Quartalszahlen bei Pepsi sehen werden oder bei Coca-Cola, weil da sind ja eigentlich die Volumina auch gestiegen. Aber es ist mir so ein bisschen aufgefallen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube mit Cola, macht man nicht viel verkehrt langfristig.
Ja, also Coca-Cola ist ein super Unternehmen, da müssen wir nicht drüber reden. Die sind auch wirklich deutlich besser gelaufen als zuletzt, weil sie wirklich Rückenwind hatten, höheres Wachstum präsentieren konnten. Sie waren einfach überraschend gut für einen defensiven Play und das zeigt die Aktie und spiegelt auch der Chart wieder. Insofern, buy and hold, till I'm old, denn sie schaffen es immer wieder auch, ich sag mal, die Preise zu erhöhen. Kleinere Verpackungen. Es ist ein Genussmittel, das ist jedem klar und dem es nicht klar ist, der gibt noch mehr Geld aus. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es ein Investment, dass man gerade auch, wie auch hier schön geschrieben wurde, wenn es mal in volatilen Zeiten zugeht, ist das natürlich eine sicherere Geschichte. Sie stabilisiert natürlich das Depot immer wieder.
Bald gibt es Coca-Cola in 0,1 Liter Flaschen.
Ja, genau. Für 20 Euro.
Ruben, jetzt kommen wir zu Visa. Wollte den 5%-Dip nutzen. Bei Visa kommt man einfach nie wirklich rein und denke, dass sie nicht von dem Trump-Theater betroffen sind. Habe mich aber dann heute doch dazu entschieden, bei die SAP zu kaufen. Kein Trade in meinen Augen auf die heutigen Quartalszahlen. 5%-Dip. Ja. Verstehe ich nicht. Kommt uns hier mit der Idee von Visa und dann biegt er doch links ab zu SAP.
Ja, ist dann, ja, ich meine, beide kann man kaufen, ist keine Frage. Ne? Das ist,
Visa ist die längste Aktie in meinem Depot. Was soll ich dazu sagen? Ich, weil sie mir so gut gefällt, Marcel, gucke ich einmal ganz kurz für uns alle. Seit wann habe ich sie denn im Depot? Visa?
2016.
17. Warte.
2018. Bei dir.
2018.
Ne? Knapp vorbei.
2018. Und bin im Plus 194%.
Sehr schön. Also ja, Visa. Wir haben auch in der WhatsApp-Gruppe, das vielleicht nochmal so ein kleiner Wink für alle, die interessiert sind, auch mal drüber gesprochen, ob das Geschäftsmodell den großen Burggraben hat oder ob man da vielleicht Angst haben müsste. Ich glaube, dass man hier wirklich einen sogenannten No-Brainer hat, einfach aufgrund dessen, weil dieser Burggraben riesig ist mit Mastercard zusammen, schützt man sich hier, glaube ich, auch recht schnell vor irgendeiner Konkurrenz, die nur annähernd sich versucht aufzutürmen. Klar, SAP hat auch starke Zahlen gebracht, da haben wir auch nicht meckern, also ist glaube ich auch kein Fehler, aber ich glaube langfristig ist das auch ein sehr stabiler Wert Visa und macht generell nichts falsch, Philipp.
Es war natürlich aber auch schön, dass es ja dann angeblich will man irgendwie eine Alternative auf europäischer Ebene schaffen zu Visa und Mastercard.
Ja, ach.
Machen wir schnell weiter, ja, bevor ich auf Toilette muss vor lauter Lachen. Benny hat geschrieben, Excel Energy. Da Versorger in meinem Depot sehr gering gewichtet oder gar nicht vorhanden sind, in einer Rezession oder Stagflation dürften Versorger einen geringen Drawdown aufweisen. Da bitte nochmal auf unsere Beta-Folge zurückkommen. Zudem wird viel Strom für KI benötigt. Hier noch ein paar Infos zum Unternehmen. Ja, als defensiven Play, why not, mein Gott?
Ja, absolut. Also Excel ist mir auch lange recht stabil gelaufen, muss man sagen. Und natürlich ist das Investment Case wie bei allen Energieversorgern gegeben. Ja, der KI-Hunger wird natürlich ja auch weiter Energie benötigen. Und hier ist eigentlich nur die Frage, wann der Ausbruch kommt, so über diese 73 bis 75 Dollar-Marke, wenn das geschieht. Sollte der langfristige Aufwärtstrend weiter in Fahrt kommen und auch mal wieder ein bisschen mehr fürs Depot tun, als es in den letzten 5 Jahren der Fall war.
Dann hat die Karin uns geschrieben, Microsoft, sie hat nachgekauft und mir gefallen Wachstum und Margen. Die Aktie ist zwar immer noch teuer, aber als absolute Qualität zumindest jetzt auch etwas korrigiert. Darauf warte ich seit Jahren. PS, und sie haben sich Activision Blizzard einverleibt. Das vergisst man ja schon wieder, ne? Ja, nachdem ich diese nach ewiger Suche als Gaming-Aktie gekauft hatte. Ja, immer weiter bei Microsoft, würde ich sagen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Ja, würde ich auch jetzt nicht wirklich viel dagegen wetten wollen. Bin auch investiert, aber auch schon ordentlich im Plus und würde auch dahingehend nichts abgeben. Die Rücksetzer nutzen, ne, wie bei Amazon und auch bei Alphabet, nutzen diese Rücksetzer. Sie sind nicht deswegen langfristig schwach, sondern haben einfach mal eine kurze Zeit, die auch jedes Unternehmer braucht, um ein bisschen zu konsolidieren. Insofern buy and hold till I'm out.
Als wie beim nächsten auch. Hat uns Marcel geschrieben. Vielleicht, Marcel, bist du es ja und wolltest einfach nur noch mal meine Meinung hören.
Ja, wäre mich schon interessieren. Ja.
Hallo, ihr beiden. Ihr seht gerade sehr gut aus. Hä? Nein, ach so, das ist die andere Nachricht. Wie sagt ihr so gerne, es ist halt ein Dauerläufer. Aufgrund der Unsicherheit auf dem amerikanischen Markt und meines doch eher hohen Tech-Anteils im Depot, Marcel, jetzt kannst du es aber sagen. Jetzt kannst du es sagen, wollte ich mehr diversifizieren. Ich habe die Aktie seit Jahren auf der Watchlist, fand sie aber immer zu teuer. Sie ist zwar immer noch recht teuer, aber sie ist zu meinem Kauf 15% vom 52-Wochen-Tief runtergekommen. Du bist doch auch schon bei Linde investiert, oder?
Ja.
Ich finde, dass Linde zukunftssicher aufgestellt ist. Sie sind Marktführer in ihrem Bereich und sie können die zukünftigen anfallenden Mehrkosten aufgrund ihrer Preissetzungsmacht sicherlich gut an ihre Kunden umschlagen. Auch in Sachen Klimawandel und den damit einhergehenden steigenden CO2-Abgaben sind Linde sicherlich auch in dem Bereich gut aufgestellt. Blauer Wasserstoff, Betreiber von Aufbereitungsanlagen und. Kurz gesagt, buy and hold, die Dividenden werden auch kontinuierlich angerufen. Ich bin zufrieden mit meinem Kauf. Marcel, antworte deinem Counterpart.
Ja, weil man könnte denken, ich habe es geschrieben. Ich meine, ich bin nicht 15% im Plus, weil mir ist es der Sparplan, der dieses Minus so ein bisschen eingrenzt, weshalb die Aktie natürlich weiterhin weiter aufgestockt wird in meinem Depot jeden Monat. Aber es trifft sehr viel aus dieser Nachricht natürlich auf mich zu, nicht der Name. Komisch. Und insofern, ich kann das nur unterschreiben und ich kann noch kurz ein Disclaimer, ich habe die Nachricht nicht wirklich, also ich war es nicht. Aber es sehr, sehr passend beschrieben, auch mit einem ganzen Investment Case und der ganzen These. Gehe ich mit? Genau aus dem Grund bin ich mit investiert.
Dann kommen wir
auch, zu. Ne? Du bist, glaube ich, auch dabei, oder?
Ja, Marcel. Also ich stimme Marcel und Marcel zu.
Ja, bist du dabei, Philipp?
Ja, na klar. Hallo.
Also investiert bist du auch, ja.
Ja.
Okay.
Ja. Na gut. Mittendrin stand nur dabei.
Sehr gut.
Die Christina hat uns Netflix angeschrieben. Netflix als gutes und günstiges Abo mit riesiger Auswahl an Filmen und neuen eigens kreierten Netflix-Serien. Ich kenne keinen, der kein Abo hat. Wenn sie jetzt noch in den Sport einsteigen, werden noch mehr zahlende Kunden auf der Matte stehen.
Ja,
also
kann man
easy peasy, würde ich auch so unterschreiben.
Absolut, genau. Also Netflix, ja. Also die Aktie ist so wahnsinnig gut gelaufen, fast oder kurz vor, oder geht in Richtung Tenbecker-Größe und nach dem Tief, wer hätte es gedacht, ne? Da waren sie schon abgeschrieben, kaum Nutzerwachstum und jetzt sind sie so durch die Decke gekommen, sie haben ein neues Allzeithoch erreicht, wo es auch am Markt gerade wenige geschafft haben. Und insofern, wer da dabei ist, sollte vielleicht dabei bleiben und wer nicht dabei ist, ich weiß nicht, ob vielleicht doch noch ein Rücksetzer irgendwann kommen sollte, davon kann man ausgehen. aber am Ende des Tages lieber drin, als nicht dabei zu sein. Das wäre natürlich die bessere Lösung.
Marcel, dann erzähl uns doch mal von deiner Investmentidee diese Woche.
Ja, meine Investmentidee diese Woche ist Marvell Technologies. Das ist ein Unternehmen, welches sich im Halbleitersektor gerade auch in vielen Bereichen spezialisiert. Nicht nur KI zum einen, sondern natürlich auch Automotive, aber auch viele, viele andere Bereiche mit abdeckt. Und sie sind sehr stark heruntergekommen von ihren Hochs, natürlich aufgrund Zölle und Co. Also sprich, der Gegenwind ist hoch, aber fundamental läuft es an sich recht gut. Kann man jetzt nicht unbedingt meckern. Und mit einem KGV von 18 sind sie in meinen Augen günstig wie nie, weil Marvell Technology war immer sehr, sehr hoch bewertet. Aufgrund der, naja, ich sag mal, für das, was sie machen, sind sie halt einfach sehr, sehr stark. Und daher, auch charttechnisch, könnte hier im Boden schon gesehen ja, oder gebildet worden sein. Insofern könnte man hier die Chance durchaus nutzen, entweder als kurzfristigen Trade und Spekulation oder auch langfristig, glaube ich, könnte das kein Fehler sein.
Gehe ich voll und ganz mit. Die Aktie, man hört sie immer mal wieder. Ja, ich höre ja auch hier Mad
Ja.
Money. Und da sind sie auch öfter mit dabei. Put your
Und
money where
positiv, oder
your.
was sagt er da?
Ja, auch positiv. Put your money
Okay.
where your mouth is. Und deswegen ist meine Investmentidee diese Woche die Aktie von Enel mit dabei. Also ich bin investiert. Wer jetzt kauft, kriegt meine Aktien aber nicht. Und deswegen, Marcel, würde ich sagen, schauen wir uns noch einmal kurz alle Aktien von heute an. Hier gibt es wieder einiges. Also auf jeden Fall findet sich auf unserer Watchlist Microsoft wieder. Visa ist mit dabei. Novo Nordisk ist mit dabei. Dann haben wir aber auch Interactive Brokers. Also auch nochmal hier vielen, vielen lieben Dank an den lieben Sören für die Einsendung. Hier, das ist ja das, was wir sagen. Wir ziehen uns die Unternehmen mit drauf. Boston Scientific hat es geschafft. ServiceNow fast am Phenol. Und Shinergy. Energy ist auch mit dabei, also LNG. Marcel, ich würde sagen, die Folge war ziemlich lang. Wir machen jetzt einen Deckel drauf. Nächste Woche gibt es mal wieder den Depotrückblick. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder live in Full HD und in Farbe. Es ist ja sogar Feiertag nächste Woche. Also mal ein Tag, in dem du nicht, sage ich jetzt mal, in die Produktion musst. Vielleicht kommst du dann zu mir in die Produktion. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Und da bleibt mir eigentlich
Genau.
nur noch eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Und natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei euren Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.